Guten Abend. Heute ist das 13. Oktober 2024. Wir haben die Episode Nummer 279 vom Donautech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Grüß euch. Ja, ein bisschen längere Pause haben wir wieder gehabt, glaube ich. Letzte Woche war eigentlich so zweit gewesen, dass wir wieder eine gemacht hätten, gell? Aber das ist sich nicht ausgegangen. Und ja, dafür haben wir heute vielleicht ein bisschen mehr Themen.
Ja.
Genau. Ja, wie wollen wir denn starten? Warte mal, haben wir auf der Liste. Haben wir irgendein Follow-up oder sowas? Ich hätte sonst ein paar so kleine iOS 18 Themen noch. Ich weiß nicht, haben wir, wenn wir letztes Mal aufgenommen haben, war das, da war iOS 18 noch nicht offiziell heraus, oder?
Nein. Ich glaube nicht.
Nein. Das war quasi noch ein Event sozusagen, ja, kurz nach dem Event, nach der Vorstellung für die iPhones, aber halt noch bevor es sozusagen offiziell released worden ist, genau. Ja, was mir jetzt aufgefallen ist, oder was ich endlich da ist, was ich cool finde, ist, ich war mir nicht ganz sicher, das haben sie dann eigentlich, oder habe ich nicht so ganz mitgekriegt, wie das dann von der zeitlichen Schiene gelaufen ist und wann das genau dann announced worden ist und so weiter. Aber sie haben ja dann jetzt mit iOS, also mit iPadOS 18 quasi auch noch das nachgeholt, was bei iOS 17.6 oder sowas, oder was das war, gebracht haben, diese EU-Konformität für den Digital Markets Act. Das heißt, seit jetzt iPadOS 18 auch da ist, kann man auch dort diese alternativen App Stores installieren. Ja. Und sozusagen, dann habe ich, das wollte ich nämlich schon länger mal ausprobieren, auch auf dem iPad Emulatoren installieren und so.
Ja.
Weil, sage ich mal, für gewisse Dinge, ich meine, das iPhone habe ich schon Zeit, diesen Altstorm gehabt und dann auch den Delta-Emulator, da ist es eigentlich ganz cool und fühlt sich recht lässig an, wenn du dort ein bisschen so alte Gameboy-Spiele spielst und so, weil das vom Format her passt, ja. Aber jetzt zum Beispiel Nintendo Entertainment System, den Klassiker da dann, oder Super Nintendo und so, und das sind ja Dinge, die eher ja auf ein, wie sagt man, was ist denn das für Format, so 3:4 oder 4:3 Bildschirmen, so Querformat, besser passen, ja, wie es früher halt am Fernseher halt oder so gelaufen sind, diese Spiele. Und ja, das macht halt auf dem iPad mehr Sinn, finde ich. Also für mich halt dann, ja. Und da wollte ich das schon lange mal probieren, auch dort so Klassiker im Super Mario World oder was habe ich noch ausprobiert, Legend of Zelda, Link to the Past und so, solche Spiele dort am iPad mit Controller zu spielen, weil man kann ja mit Bluetooth den PlayStation-Controller verbinden oder den Xbox-Controller. Und das fühlt sich eigentlich schon echt ganz super vom Feeling her an, finde ich, also von der Emulation und vom Controller-Feeling einfach. Kann man echt gut so spielen, die alten Spiele, ja.
Und das hast du jetzt über den Altstore sozusagen gespielt, oder?
Genau, also den Altstore habe ich mir dann installiert auch und dann vom Altstore halt den Delta-Emulator runtergeladen.
Okay.
Ja? Und der Delta-Emulator, der kann halt dann aus der Files-App quasi oder nur aus einer anderen Quelle, direkt aus einer URL, Downloads oder so auch, sich keine ROMs lohnen. Ja. Und da habe ich mir halt in iCloud Drive sozusagen einen Folder gemacht, wo ich halt so Gameboy und NES und Super Nintendo Spiele eingestellt habe, so ROMs, und die kann man dann direkt da einladen. Und der zeigt die auch dann in dem Delta-Emulator ganz cool an, also mit so, wie die Cover halt, die Verpackungen von diesen Spielen halt so ausschauen, und dann kann man es halt da drinnen einfach öffnen. Ja. Und das macht echt Spaß so. Also hat man einfach quasi auf dem iPad so sein Emulator, PlayStation für die ganzen Nintendo und Super Nintendo und so Zeug dabei. Ja.
Brauchst aber dann im Grunde schon einen Controller dann auch wahrscheinlich, oder?
Du konntest das theoretisch mit einem On-Screen-Keyboard auch spielen, aber ich habe es nicht probiert. Ich habe es wirklich dann gleich mit dem Controller probiert. Ich habe so einen Xbox-Controller dann verbunden mit dem iPad und mit dem gespielt, ja.
Okay, schau da gerade, ob ich da irgendwas finde, irgendwas Offizielles von Apple, weil das ist irgendwie ein bisschen bei mir vorübergegangen.
Ja, eigentlich. Eben, ich war mir auch nicht sicher, wann kommt das quasi, weil es war ja mal die Phase gegeben, wo dann die EU gesagt hat, nein, passt auf, iPad ist doch auch mit betroffen von dem Digital Markets Ding, jetzt wird es das dort auch machen, aber dann, dass dann gesagt kommt, naja, das bringen wir dann mit iOS 18, das habe ich dann auch nicht so richtig mitgekriegt, nur im Nachhinein habe ich dann halt gemerkt, dass ich dann gesehen habe, okay, mit iOS 18 habe ich dann gesehen, geht es jetzt auf einmal sozusagen. Ja, dass du dann genau, okay. Und da tut es in Epic Store reinpostet, dass das ist das
zweite. Ja, genau.
Ja. Das habe ich dann auch drauf da, das habe ich am iPhone schon mal probiert. Über den Epic Store zum Beispiel Fortnite und Fall Guys habe ich mir auch mal im iPad installiert. Ja. Mein Fortnite ist jetzt nichts, was ich am iPad spielen würde, weil ich eben das eigentlich nur mit Tastatur und Maus spiele. Aber im Fall Guys zum Beispiel funktioniert super gut auch mit dem Controller. Mhm. Ja. Also da gibt's quasi, finde ich, nicht viel oder eigentlich nichts, wo du irgendwie sagst, okay, das geht auf der PlayStation oder auf dem Gaming-PC oder wo besser. Ja.
Ja.
Also ja. Fall Guys kannst du super gut spielen auch.
Ja.
Ist ja auch ein ganz lustiges Spiel, so zum Zeitvertreiben, ja. Genau. Ja, also da kann man jetzt sagen, hat man schon irgendwie, man muss mal schauen, wie viel das Epic da noch bringt, auch an so, sage ich mal, vollwertige, coole Spiele in einem Store oder auch das Old Store, da gibt es ja auch noch nicht viel drinnen. Aber das ist jetzt schon eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, in der Kombi mit einem Controller kann man da eigentlich schon auf dem iPad relativ gut auch spielen. Ja.
Ja. Ja.
Genau, das wollte ich noch so zum iPad OS sagen, ja. Das haben sie dann auch, habe ich noch mitgekriegt, auch wieder zurückgezogen für die M4, gell?
Genau, da haben sie irgendwie Probleme gegeben.
Ja, und erst mit dem, das 18.01 ist jetzt auch mittlerweile heraus, eigentlich für alle, gell? Also für iPhones, also iOS 18.01 und iPad 18.01, da haben sie es dann, und ein paar Sachen haben sie da eh gefixt, auch, ja. Genau. Ansonsten, iOS, ja. Was ich jetzt einmal ausprobiere, weil ich es von früher gelesen habe, auch, ich habe jetzt bei mir mal diese Ladeeinstellung von der Batterie auf 80% gestellt auch. Ja, also fix sozusagen, dass es nie mehr lohnt.
Ja.
Ja, weil bei mir das ja eigentlich eh so ist, dass ich es eigentlich ständig irgendwie am Charger habe, irgendwo, entweder induktiv da auf dem Stand oder im Auto halt, ja. Und sage ich mal, wenn ich dann unterwegs bin und das wirklich brauche, kann ich mir es ja wieder mal auf 100 aufstellen. Ja. Aber es schreiben schon wirklich sehr viele, dass das einiges von der Batterielebensdauer halt bringt. Ja. Das probiere ich jetzt auch mal aus.
Aber das gibt es ja, glaube ich, schon seit iOS 17, oder? Das Setting. Also es gibt ja schon eine Zeit.
Wirklich diesen Schiebe-Regler da, wo du das einstellen kannst?
Na, den Schiebe-Regler glaube ich nicht, aber haben die nicht davor auch
auf? Ja, was vorher gegeben hat, war das, dass er quasi intelligent nur auf 80% lohnt, wenn du das einstößt und dann erst kurz bevor es quasi aufstehst oder so halt, fertig lohnt auf 100%.
Ah, okay.
Ja? Das ist dieses Battery Health Feature, was halt da einbaut.
Ja, genau. Ja?
Und jetzt kannst du aber das Charging so einstellen, also ist das Optimized Battery Charging, ja. Und jetzt kannst du aber fix auch das Charge Limit overstellen.
Okay.
Ja. Also generell nicht mehr wie diesen Prozentsatz. Das kannst du von 80 bis 100 so regeln. Also 80, 85, 90, 95, 100.
Ja. Ja. Ja, gehört habe ich jetzt eh schon auch vor ein paar Jahren, dass ich das auf 80 einfach einstellen.
Genau.
Weil es im Grunde, ja, also ich sage jetzt einmal du bist jetzt nur mehr unterwegs als wie ich, bei so einem Job, was wir jetzt haben prinzipiell, wo du eigentlich ständig neben irgendeinem Laptop oder was
sitzt, genau.
Dass du es eigentlich ständig aufladen kannst, ja. Deine ganzen Geräte,
ja.
Ist das vielleicht wirklich nicht so blöd, ja, wenn es dann für die
und vor allem,
Family oder wenn man immer mal dann das Gerät weitergibt, noch halt einen halbwegs normalen Akku, genau. Also einen gesunden Akku hast du.
Genau. Vor allem ist mich stört's oft sogar, dass ich es gar nicht lohnen kann. Also weißt du, was ich meine? Ich hab diesen MagSafe Halter-Dings, wo's da am Schreibtisch steht, da tue ich es eigentlich immer eine, weil da ist dann im Standby-Mode, weißt? Dann habe ich diesen Standby-Screen so, wenn es im Querformat ist. Das gefällt mir recht gut. Aber da lohnt's halt dann wieder, weißt? Und wenn ich es im Auto mitnehme, lege ich es auch vorne in die Ladeschale vom Tesla, ja? Da lohnt's auch. Also,
lohnt die ganze Zeit.
Was? Also, und am Nachkasten lege ich es auf den MagSafe Charger, was ich dort habe. Ja, es lohnt eigentlich immer. Ja?
Ja.
An so einem normalen Tag bei mir quasi.
Ja, ja voll.
Und deswegen sage ich mal, ist vielleicht echt nicht schlecht, wenn ich das Prozentding auch ein bisschen runter tue. Ja.
Ja, genau. Ist eh witzig, weil bei mir ist es im Grunde auch so, dass ich eigentlich, weiß ich nicht, eher vielleicht sogar am Wochenende in das eine laufe, ja, dass ich dann einmal eine Zeit halt nicht auflade.
Ja, genau.
Oder halt im Urlaub, das ist dann sowieso meistens immer nur Ärger, weißt du, da wirklich dann, da wo du den ganzen Tag wirklich unterwegs bist oder wandern gehst oder was halt auch immer.
Ja.
Ja. Da siehst du dann, wie gut das der Akku dann wirklich hält.
Ja.
Also nicht. Ja, eh sicher. So wie du sagst, wenn man sowieso alles am Schreibtisch stehen hat, dann legt man es halt einfach drauf, gell?
Mhm.
Im Prinzip war es ja wahrscheinlich auch so von der Pflege des Akkus auch gut, wenn man da eben nicht so extreme Regelmäßigkeit halt einbringt, ne?
Ja.
Und dann halt da ein bisschen. Ich
denke, das war auch nicht schlecht, wenn man es ja wieder mal gescheit entladen würde. Aber das schaffe ich auch nicht,
entladen, oder? Entladen, ja. Weißt du? Ja, voll.
Also zumindest einmal, dass es wieder auf unter 10% da geht oder sowas. Ja.
Ja.
Aber das habe ich auch selten.
Ja.
Ja. Ja. Das taugt an Jakku ja auch so, sagen sie, dass einmal wirklich ein bisschen mehr entladen wird wieder. Ja. Aber gut, man soll sagen halt generell, diese Lithium-Ionen-Akkus sollen nicht so zwischen 20 und 80% gehalten werden. Ja.
Ja, genau, ganz entladen ist dann ganz auch wieder nichts.
Ist eher nicht denen. Gut.
Ja.
Ja. Naja,
ja.
Das probiere ich jetzt
okay.
einmal.
Ansonsten, weiß ich nicht, bei iOS 18 ist da irgendwas dabei, was wirklich nur erwähnenswert ist.
Puh. Boah, es ist so wenig Neues, gell? Also
bei uns sind ja nicht so viel, die Dings habe ich heute angekauft, ETP, die haben ein wenig geschwärmt von diesen, wie heißt denn das Feature, wo du quasi am Mac dann das iPhone da einblenden kannst.
Das ist wirklich das eigentlich, was mir am meisten gefallen hat an der WWDC, dieses iPhone Mirroring, ja.
Ja, genau, das war schon geil, aber das dürfte auch relativ gut funktionieren, gell?
Ja.
Weil sie ja gesagt haben, so mit Audio weiterleiten, etc.
Mhm.
Das dürfte eigentlich, ja, wirklich, also es ist nicht gar irgendwie hackt oder so.
Ja. Ja.
Und funktioniert dann nicht die Hälfte nicht, sondern es dürfte es wirklich geil integriert haben, mit den ganzen Touch-Kästen und so, hast du dann wie am MacBook sozusagen.
Genau.
Genau, und nicht wie im Simulator.
Ja. Das habe ich auch gehört, der Käse. Das ist nicht ganz gewohnt, ja.
Genau, aber so andersherum ist natürlich schon wieder geil, gell, dass das halt so funktioniert wie ein MacBook.
Mhm.
Ja, schade,
dass
da eigentlich die Europäer ein bisschen zappeln lassen.
Nein, echt, das hätte ich auch gern, vor allem, weil wenn es dann unter der Arbeit da oder was das heißt, du sitzt am MacBook und du kriegst so Notifications oder irgendwas, du willst vielleicht einmal eine anschauen oder wegswipen oder was und du kriegst die alle am Mac, das gefällt mir schon, ja.
Ja, ja, ja.
Aber ja, ich hoffe, dass sie sich da irgendwie entweder einig werden oder Apple dann sagt, sie dann tun nicht so Sturm rum.
Ja, voll.
Naja, mal schauen.
Weiß man nicht, gell. Ist noch nichts Genaueres. Irgendwo hätte noch nichts gehört oder gelesen.
Es hat keine neuen Verlautbarungen gegeben zu dem Thema.
Ja, voll. Das Einzige, was ich dann gehört habe, wäre dann der ganze Spaß mit Apple Intelligence und so. Da hat es ja bei der, warte mal, war das dann schon bei der WWDC? Keine Ahnung, bei irgendeiner so einer Präsentation, da war ja quasi nicht einmal Deutsch oben als unterstützte Sprache.
Ja.
Wo sie aber dann, glaube ich, wieder ein bisschen zurückgerudert sind und gesagt haben, nein, das war irgendwie Irrtum und so, dass das nicht oben war.
Irgendwas haben sie da dann nochmal gemacht, ja.
Geil. Und ja, jetzt ist, glaube ich, so irgendwie irgendwann nächstes Jahr kommt es halt vielleicht.
Ja.
Oder so.
Zumindest einmal Deutsch, aber das ist halt die Frage, ob es da nur Deutsch als Sprache unterstützen oder ob es wirklich dann für Deutschland auch kommt, das Ganze ist, das ist ja noch nicht so ganz klar.
Ja, voll. Voll.
Jetzt muss ich jetzt erst einmal das 18.1 generell käme auch für die Amerikaner.
Was überhaupt einmal das freischaltet, oder? Also ist nur im Beta quasi.
Genau. Wo es die Siri AI und so auch dann kommt. Ja, ich meine, es gibt zwar da schon Beta-Versionen, die, wo schon so YouTube-Videos herumschwirren, aber ja, es ist ja dort auch noch nicht offiziell da.
Mhm. Ja, wird wirklich spannend dann, was das dann für Features sind, die dann wirklich irgendwie was im Day-to-Day-Use irgendwas bringen, weil das wird vielleicht sogar von Benutzer zu Benutzer ganz unterschiedlich sein.
Mhm.
Oder vielleicht wird es früher gar nichts bringen. Und nur, weiß ich nicht, wo so Power-User irgendwie was bringen. Aber mal schauen.
Ja, ich denke, so ein bisschen intelligentere Siri, die ein paar Zusammenhänge
verstehen
oder Kontext und so, ein bisschen, das ist schon für jeden was hilft, ja.
Ja, bei Siri ist es aufgelegt, ja.
Mhm.
Klar. Aber ich denke mir jetzt diese ganzen Features, was du da sagst, dann musst du mit, keine Ahnung, E-Mails zusammenfassen keine Ahnung, tun wir immer da so schwer, dass also ich glaube, sie wissen ja da teilweise ja selber gar nicht, was da jetzt so richtig das Killer-AI-Feature ist, weißt, wo du dann sagst, okay, ja, da wissen wir schon, das wird halt dann voll abgehen.
Ja.
Schwierig.
Das beschäftigt mich eher ein bisschen mit dem E-Mail und hin und her. Also das leitet vielleicht ein bisschen in das Thema um, was ich mit dir gerne da besprechen wollte. Das habe ich da ominös unter dem Punkt Context Syncing geschrieben. Ja. Weil beim die Demos, was sie da gemacht haben und so, die sagen natürlich alle, wenn du die Apple-Anwendungen halt verwendest, ja. Also zum Beispiel jetzt im speziellen Apple Mail, das Mail-Programm halt direkt das Native vom iOS.
Ja.
Ja. Und ich bin ja so ein Misch-User. Ich bin halt auf der einen Seite alles, was halt Mail betrifft, Google, also Gmail-User.
Mhm.
Ja. Sowohl jetzt privat, mit meiner eigenen privaten Domain und wo ich meine Family auch die E-Mail-Accounts eingerichtet habe, als auch mit der Firma. Und jetzt verwende ich halt eigentlich immer, sage ich mal, am Computer verwende ich eigentlich überall Gmail im Web, ja?
Ja,
und am iPhone und iPad halt Gmail-App und nicht die native Mail-App.
Ja.
So, und jetzt mache ich mir halt Gedanken drüber schon, ob ich irgendwie überhaupt von diesen Features irgendwie was habe oder ob ich dann jetzt auch anfangen muss, sozusagen die Mail-App von Apple zu verwenden, um halt diese Apple AI Features, ob ich von deren, dass ich dann von denen was hab.
Mhm.
Was ich meine? Du konntest zwar jetzt bei Google ja auch schon so AI Sachen für den Workplace und so dazu nehmen, weil das kostet natürlich was, ja?
Ja.
Aber eigentlich möchte ich die ja gern probieren oder wie diese Zusammenfassungen der Mails, das darf mich ja schon interessieren, wie gut das funktioniert. Also müsste die eigentlich Mail App verwenden anfangen.
Ja.
Ja.
Ich meine, da habe ich mir jetzt eigentlich nie angeschaut, was sie jetzt zum Beispiel auf der WWDC da jetzt wirklich präsentiert haben, halt in die Richtung. Ich habe nicht damit gekriegt in ein paar Podcasts, dass da halt auch irgendwas mit Intents oder so haben.
Ja.
Oder wo quasi Apps dann quasi so Schnipsel halt zur Verfügung stellen können. Und das wird halt dann, ja, weiter verwurstet sozusagen. Ja.
Also auf der einen Seite machen sie es ja für Notifications auch.
Naja, ja. Vielleicht macht das dann halt nur auf Notifications.
Das ist die Frage, ja, weil natürlich.
Aber nur, was steht dafür drin in einer Notification? Dann da steht eben, ja wahrscheinlich auch nicht das ganze Mail drin.
Eben. Ich meine, eben für, das wird es zwar geben für WhatsApp-Notifications und für, was weiß ich, also keine Ahnung, jetzt 5 WhatsApp-Notifications, fassen sie die zusammen und wollt ihr in eine zusammenfassen, wo dann drin steht, was weiß ich, in der Gruppe sowieso haben die Leute diesen Test geschrieben, ja. So, sowas sollte ja anscheinend auch kommen, aber es sollte ja direkt jetzt in der Mail-App, ja, dieses, wenn du die Mails durchschaust in der Liste, hat er bis jetzt immer nur einen Betreff und die ersten Zeilen noch gesagt, ja. Und da sagen sie auch, dass quasi sogar ein Betreff und sagen und dann eine Zusammenfassung der Mail. Wenn du in der Mail-App drinnen bist. Das wird natürlich bei der Gmail-App nicht gehen. Ja? Also, und die Frage ist, wie ich das einfach alles einmal ausprobieren, stelle ich mich auf das um. Und was jetzt mit dem Context-Syncing meine, ist so ein Ding, eben dadurch, dass ich eben Gmail verwende, will ich natürlich auch, wenn ich im Gmail im Web bin, dort sagen an irgendwen, André jetzt zum Beispiel, ja, und dann sollte man da dann den Kontakt, deine E-Mail, deine Person vorschlagen quasi. Ja. So, jetzt habe ich meine Kontakte quasi in Gmail synchronisiert oder ich synx mit Gmail. Da ist es schon schwierig gewesen für mich, mit welchem Gmail, weil ich habe ja quasi Firma und privat.
Ja,
weißt du, was ich meine? Und ich habe halt, und ich kann aber am iPhone, wenn du das jetzt tust und du hast ja eine Mac auch Contacts-App und so, kannst du ja auch einstellen, sync meine Contacts mit Gmail, also mit Google-Account.
Ja.
Aber halt, wenn du da zwei hast, wo tust du es denn hin? Privat oder geschäftlich. Das kannst du eigentlich nicht so fein steuern. Du hast einfach eine Contact-Listen quasi. Ich meine, du hast schon mehrere, aber du müsstest immer hin und her schalten quasi irgendwie. Ja? Oder wenn es dann nein, dann müsstest du auswählen, wo du denn hinschreibst, privat oder geschäftlich. So. Und da habe ich jetzt im letzten Mal gemerkt, wenn du dann den Fall hast, dass du am iPad zum Beispiel mal den Google-Account entfernst, sozusagen aus irgendwelchen Gründen wieder neu reinkriegst, hast du plötzlich gar keine Contacts mehr oben.
Ja.
Das heißt aber auch quasi, dass in die iMessage-Nachrichten quasi nur noch Telefonnummern stängern. Weil er nicht mehr weiß, was das für eine Person ist. Weißt?
Ja.
Und es dauert dann ewig, bis er das wieder zusammenfindet, quasi, oder synkt. Ja? Jetzt habe ich da schon überlegt, was ist eigentlich gescheiter? Ich migriere meine ganzen Contacts aus Google nach iCloud. Ja? Da, weißt du, was ich meine? Weil sobald ich nämlich mein iPhone neu einrichte oder weil ich ein neues kriege oder was ich wechsle auf ein anderes Gerät oder irgendwie und da tue ich ja immer als erstes mein Apple-ID sozusagen connecten, ja, dann hätte ich halt dort sofort auch meine Contacts alle dadurch. Und nicht erst, wenn ich meinen Google-Account connect. Ja? Und vielleicht hilft es mir auch mit der Intelligence dann von Apple auch, wenn er das alles weiß von meinen Contacts und so quasi, weil er die auch gleich hat und alles. Weiß nicht. Also da bin ich, weiß nicht, das mache ich jetzt seit 15 Jahren so quasi.
Mhm. Ja? Es ist dann auch die Frage, was quasi dann on-device machen, gell?
Ja.
Und was sie dann cloudmäßig machen.
Genau.
Gute Frage, ja.
Aber ich meine, ich muss ihn gar nicht einfach wegziehen dann, dass die am Device, weil wenn ich den Google-Account weg tue quasi, ja, dann verschwindet ja diese ganze Knowledge eigentlich für ihn.
Ja. 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 Aber wieso wird's nicht
weggetan? Ja, weil eben, weil du migrierst quasi oder weißt, mal den versehentlich disconnectest oder irgendwas, was das hat, muss ja das alles zu den Neich berechnen dann quasi. Mein Apple-ID ist halt schon auf einem iOS-Gerät und auf einem Mac was Durchgängigeres, sage ich mal.
Ja. Ja? Hm. Ich meine, ich weiß halt dann, ich hab's ehrlich gesagt auch immer so wie du gemacht jetzt quasi in der Vergangenheit halt mit einem Google-Mail-Account oder zwischenzeitlich einmal sogar so Mailbox.org gekannt und so Geschichten, aber wurscht, jetzt wieder Google-Mail-Account und ich habe eigentlich auch immer geschaut, dass ich die Kontaktdaten auch bei Google habe, weil erstens einmal mag ich es dann natürlich auch in der Web, im Web-UI von Google wiederum haben.
Eben, ja, genau.
Von Google-Mail.
Ja.
Und da war eigentlich eher das Ding dann immer, neue Kontakte kommen halt auch oft quasi übers Telefon eine, sozusagen.
Ja.
Weißt,
Nummer hinzufügen oder so
Kontakte. Bist du gerade unterwegs, ja? Und speicherst halt für irgendwas eine Nummer, eine Nummer oder so, ja.
Ja.
Und da magst du natürlich auch dann doch auch wieder, dass die es nicht nur auf iCloud landen, sondern halt eben auf Google, ja.
Ja.
Auf dem Google-Account sozusagen. Darum habe ich eigentlich dann immer den iCloud Account von die Kontakte her, glaube ich, sogar immer deaktiviert, ja, weil ich habe da auch teilweise dann schon durcheinander eingebracht, dann habe ich, du kannst ja beide aktiv haben, sozusagen.
Ja, ja.
Und dann habe ich aber teilweise Kontakte im iCloud drin gehabt, ja. Und dann, wenn ich mal irgendwie ein Android-Handy oder sowas aufgesetzt habe, dann sind mir auf einmal da wieder Kontakte abgegangen, wo ich mir gedacht habe, hä? Da habe ich ja die Kontakte und so, bin ich drauf gekommen, ah scheiße, da stehen in iCloud drin, ja. Weil es halt da damals, aber ich weiß, was du meinst, ja, so, ja, es
ja, wenn jetzt, ist. Du kannst bei der Contacts-App einige, was der und ganz vorne auf die Lists zurückgehen, sozusagen, dann hast du die Listen da.
Ja, dann genau,
gibt's dann das All, ja. Und dann gibt es iCloud und dann gibt es halt bei mir treu.com, den Google-Account. Ja. Ja. Da sehe ich jetzt auch schon wieder zum Beispiel, dass ich 6 in iCloud drinnen liegen habe. Naja, so aktuelle, zuletzt hinzugefügte halt, depperterweise. Genau. Die wollte ich eigentlich nicht dorthin haben, aber die hat es mir halt jetzt da wieder eingefügt. Die habe ich zum Beispiel nie in meinen Google-Account. Ja?
Genau.
Und du musst das ständig halt managen, quasi, was, wohin tust du sozusagen das. Und dann eben auch so, jetzt fängt es halt an mit den verschiedensten, sage ich mal, zusätzlichen Felder oder Daten und Attribute, die diese Accounts und Contacts kriegen, wie zum Beispiel, wenn du dann so ein Profil, Contact, Foto und Poster einstößt, ja, wo speichert er denn das hin? Kann er ja nicht nach Google speichern. Ja, das muss er ja irgendwo, keine Ahnung, lokal ablegen. Und da ist es mir am letzten Mal so gegangen, wie ich mein iPhone da gewechselt habe und neu eingerichtet habe, dass er halt quasi die alle irgendwie verloren hat. Also, quasi eben von meiner Family, von den Kids und von der Dani habe ich mir halt einfach ein gescheites Contact-Poster eingerichtet, sozusagen, ja, mit einem aktuellen Foto und so, ja, und wie ich das iPhone migriert habe, waren die halt alle dahin, ja, aber wenn ich es in iCloud liegen gehabt hätte, waren sie halt nicht dahin gewesen, weißt, deswegen bin ich da gerade so ein bisschen am Hadern mit dieser Entscheidung quasi, ob das gut ist, dass das alles in Google liegt noch, ja. Und wenn ich das ändern würde, wie würde ich es denn immer migrieren alle? Man gibt sicherlich irgendwie eine Tools. Aber als
D-Card
exportieren ist wahrscheinlich auch nichts, kriegen auch nichts, weißt du, dann hast du
deine ganzen Daten nicht. Ja, das ist aber auch viel Sache, da musst du voll aufpassen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was du jetzt alles in deine Kontaktdaten so drinnen stehen hast.
Eben.
Welche Felder.
Genau.
Aber ich weiß noch, ich habe ja den ganzen Blödsinn schon einmal gemacht, eben wie ich auf mailbox.org gegangen bin.
Ja.
Da habe ich auch den V-Card-Import gemacht. Ich glaube, da hat es sogar noch gut funktioniert, aber ich glaube, den da die Daten wieder auszukriegen und dann wiederum zu Google schieben, da hat es dann doch im Detail, war das nicht ausrein zumindest beim Importieren. Also da gibt es dann wieder irgendwelche Datenfelder in die V-Cards, wo halt dann der Standard vielleicht nicht so eindeutig ist oder so.
Eben,
und auf einmal hast du dann schon irgendwie so halbwegs korrupt nicht wirklich, aber so, keine Ahnung, Kontakte, wo du dann irgendwie Telefonnummern doppelt drin hast, oder irgendwelche Images oder irgendwas geht verloren, Geburtstage oder so, weißt
du? Ja, das ist ja der Klassiker. Das ist
voll der Pain.
Wie oft ich das früher gehabt habe, dass ich die Geburtstage von jeder Person dreimal in meinem Kalender stehen gehabt habe.
Ja.
Weißt, wer kennt das nicht? Weißt du, ja. Da steht der Geburtstag drin und dann tust du es irgendwo mal exportieren und importieren, dann hat er da quasi, also was noch geiler ist, hast du an drei verschiedene, nein, zwei verschiedene Tage drinstehen, weil beim Exportieren hat er die Zeitzone nicht gescheit genommen oder sowas oder falsch, weißt du, beim Importieren wieder anders, dann hat er quasi beim einen um 23 Uhr Geburtstag und beim anderen um 1 Uhr oder so, weißt du, was der Schub ist, weißt du, dann hast du einen Doppel drin stehen, dann weißt du auch nicht mehr, hat er heute oder morgen Geburtstag.
Naja. Ja, voll zach. Ja.
Also da kann viel passieren.
Das stimmt. Genau. Wir, also, ja, wie gesagt, mir war es halt eigentlich immer wichtiger, dass ich es halt im Google drinnen habe, korrekt sozusagen, und habe in dem Fall eigentlich wirklich immer iCloud umgangen, weil ich im Grunde das iCloud-Mail und das ganze Graffel, also Graffel, das iCloud-Mail nutze ich nicht.
Ja, nicht, aber ich stelle es gerade in Frage, diese Lebensentscheidung. Weil, und
eben,
die Kontakte sind einfach sowas, das muss man halt eben wirklich sein Leben lang, ja nicht immer, aber immer wieder mal warten. Also, da muss man, das muss man pflegen. Weil erstens mal muss man, und ich hab's in letzter Zeit eh besser gemacht wie früher, ich schreibe mir jetzt teilweise eben in die Notes dann schon irgendwie eine Notiz dazu, woher und warum und wieso der Kontakt da drin ist, ja. Weil oft geht's mir so, dass ich ein paar Jahre später da hunderte Kontakte drinnen hab, wo ich dann eigentlich gar nicht mehr weiß, wer war denn das und woher denn, warum den brauche ich denn noch. Ich hab den eh mal grob, wirklich grob aufgerammt. Ich hab da dann auch oft einmal Duplikate, zusammenführen und so. Es geht ja im Google bei dem Kontext-Ding auch ganz gut, dass man dann die Duplikate mercht und so. Geht, glaube ich, mittlerweile in der Kontakt-App am iOS auch. Ja, dass er der Kontakt, Duplicates anzeigt. Genau. Also, da muss man immer wieder tun, ja. Und sollte halbwegs sauber bleiben, ja.
Ja.
Okay, ja, so viel zu dem. Also, kann sein, dass ich das in den nächsten Wochen und Monaten mal überdenke und anders probiere, dass ich meine Kontakte nochmal woanders stehe. Vielleicht, ich meine, es war, mir geht's ja bei Lange, bei den zwei Google-Accounts immer so, dass wenn ich, jetzt hauptsächlich, na, keine Ahnung, was heißt hauptsächlich, ich schreibe eh so wenig Mails, aber wenn ich dann einmal eine Mail schreibe von meinem privaten Account, dann habe ich den Kontakt halt wieder nicht da, weil ich den habe in meinem Google Treue Company Account drinnen, weißt? Also ich muss ja da schon immer überlegen, das kannst du ja nicht in Sync halten, zwar so Google Kontext Listen quasi, ja?
Nein, schon gar nicht, wenn das eine Business ist und das andere ist
eben,
normal.
Eben, ja.
Das also, ist sowieso viel der Pain, weil du kannst ja auch gar nicht. Da gibt's ja auch gar keinen Migrationsweg von einer. Also, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, du hast ein Business-Konto, oder umgekehrt, ist ja wurscht, Business-Konto auf halt ein Privatkonto.
Ja.
Kannst du, was der beim Privatkonto gibt's ja mittlerweile auch schon mit Google One und so, quasi auch so Abo, so ähnlich wie bei Apple Leuten. Ja, dass du halt einfach einen Speicherplatz und so hast.
Ach so, ja.
Genau, aber da gibt's keinen Migrationsweg. Also das musst du quasi migrieren, als ob du von irgendeinem Provider kamst. Ja. Also
das ist voll träg, weil die ganzen Google-Accounts deppert, ich wollte ja lange mal schon mein YouTube, den ersten Gmail-Account, den ich mir früher gemacht habe, quasi mergen oder zusammenführen in den Online oder so, dass ich nicht drei Google-Accounts habe. Ja? Alles los geht alles nicht, ja.
Na, voll. Du kannst immer nur die klassischen Wege über, ja, keine Ahnung, IMAP oder irgendwas halt, oder was machst du da immer, SMT, ja, genau, oder IMAP habe ich schon oder sowas.
Ja, das ist
halt
irgendwie
oder diesen Import, was da gibt, ja, aber das kannst, ja.
Ja, bei Mails geht's schon mit IMAP, also IMAP funktioniert ja richtig gut, das habe ich mein Leben auch sicher schon 3-4 Mal da, dass ich alle meine Mails via IMAP von einem Server auf den anderen verschoben habe oder so, ja. Ja, bei Kontakte und so weiter oder bei YouTube History und YouTube Subscriptions und so weiter, geht das nicht. Ja. Was ein interessantes Ding ist, finde ich, der Syracuse hat das einmal gesagt, er tut das regelmäßig halt, dass er bei Google oder so hingeht auf alle Daten herunterladen.
Aha.
Ja, weißt, weil das müssen ja die Services wegen EU-Datenschutz und so weiter auch anbieten mittlerweile oder eigentlich irgendwie, kommst du das eigentlich alle, Facebook und wer auch immer, dass irgendwo in die Einstellung, in die Persönlichkeit, Privatsphäre irgendwo so Setting gibt, wo du sagen kannst, ich möchte gerne alle meine Daten haben, die ihr von mir habt.
Ja.
Und das dauert dann bei Google ein paar Stunden oder ein, zwei Tage, und dann stellst du so ein ZIP-Archive irgendwo da zur Verfügung. Und dann kostet er halt, keine Ahnung, bei mir waren es, glaube ich, das einmal da, glaube ich, 10 GB, je nachdem, was du am Drive hast und so, ja, kostet halt so 10 GB ZIP-Archive Overloader.
Krass.
Ja.
Okay.
Und dann hast du halt quasi in dem ZIP-Archive von alle deine Google-Services, ja, alles drinnen in verschiedenste Formate. ja. Mhm. Das kannst du natürlich dann auch wahrscheinlich programmatisch irgendwie mit einem, irgendwie bearbeiten und für Backups oder für Migration oder irgendwas verwenden, ja. Er sagt halt, er tut sich das einfach regelmäßig wo weg backuppen halt. Was ich eigentlich keine dumme Idee finde, ja.
Mhm.
Aber, ja. So, Detail haben wir sagen. Weil da gibt's dann zum Beispiel sowas wie HTML-Seiten oder CSV-Seite-Datei oder wo alle deine, wo deine ganze YouTube-History drinsteht und deine seine Kanäle, was du subscribest und was weiß ich alles. Ja.
Krass,
ja.
Ja, da ist halt dann immer die Frage, was, ja, ob es dann wirklich mit diesen Daten, die du halt da kriegst, dann irgendwie wirklich dann viel auffangen kannst. Also, weiß ich nicht. In welchem Format, dass das dann da drinnen ist, ob das dann richtig geil ist und weiß ich nicht. Ja. Du kennst dich dann auch noch aus und so, gerade wenn da der Google Drive und alles drinnen ist, weiß ich nicht.
Ja, das dürfte eh, glaube ich, halbwegs ein File-Format, einfach so wie im Drive liegt halt, in so Folder halt, ja. Muss jetzt mal schauen, ich hab das, glaube ich, ich hab das einmal ausprobiert, dass der User das damals gesagt hat, aber ich hab's, glaube ich, dann nicht irgendwo hingeklickt auf Dauer, oder? Muss ich mal schauen, aber ja. Irgendwie habe ich das schon mal ein bisschen ausprobiert und analysiert, was, mit da, was da daherkommt. Ja. Muss ich wieder mal machen.
Was jetzt aber durch diese ganzen, da bin ich nämlich neulich mal drüber gestolpert, durch diese ganzen EU-Regelungen und so, glaube ich, auch dazugekommen ist, das hat es, glaube ich, nämlich früher nicht gegeben. Da kannst du jetzt zum Beispiel auch bei Apple direkt auf privacyapple.com hingehen und sagen, hey, pass auf, bitte übersiedelt ihr mir meine gesamte iCloud-Foto-Library auf Google-Fotos.
Was? Okay.
Ja, das ist voll krass. Das habe ich mich dann einmal auch gemeldet, ja, eingeloggt. Da kannst du wirklich sagen, ja, da schaut's her, das ist mein Google-Account. Also, dann musst du halt anmelden und so weiter, damit sie halt quasi die Permission kriegen etc.
Okay.
Und dann steht da, ja, wir werden innerhalb von 7 Werktage quasi schauen, dass wir die ganzen Daten übertragen.
Okay.
Was das nämlich ziemlich krass ist, weil wenn man das habe ich nämlich auch schon mal gemacht, ja, da wirst du nämlich rerat, ja, weil du musst im Grunde, wenn es da der ganze iCloud Library, musst du im Grunde als Originalfotos exportieren,
ja,
was halt hunderte von Gigabyte sind bei mir.
Ja.
Und dann musst du es halt auf Google Fotos aufladen, ne? Wenn du jetzt übersiedeln magst.
Ja.
Diesen Dienst gibt es jetzt aber quasi. Dass sie dir das machen, krass, im Hintergrund.
Das hätte ich mir nicht gedacht, dass da irgendwie direkt
mit einem Button wieder einen
Online-Dienst sozusagen auch was dann, ja.
Naja, ich glaube, das ist eben.
Ah ja, da schaut es eine Copy of your data.
Genau. Mhm. Da bin ich neulich irgendwo drüber gestolpert.
Ah ja, du kannst eben Apple Music Plays zu YouTube Music übertragen oder iCloud Fotos zu Google Fotos, ja.
Ja, genau. Also es sind jetzt nicht viele Dienste, glaube ich. Was ich da gesehen habe, es waren, glaube ich, nur die zwei, oder?
Ja, ja, es sind nur die zwei, ja.
Ich habe es jetzt
ja
nicht offen. Aber
Apple ist gerade aufgemacht.
Ja, genau.
Nur Apple Music zu YouTube Music Playlists oder iCloud Foto und Videos zu Google Fotos.
Genau.
Krass.
Und ja, und müssen das umgekehrt auch geben, oder? Richtung dann auch, gell?
Wahrscheinlich, weil... Ja, okay. Jetzt schaue ich gerade mal, es gibt da die Seiten privacy.google.com. Da müsste es wahrscheinlich dann auch sowas geben. Aber warte mal, privacy.google.com.
Ah, die haben da mehr oben.
Da ist viel mehr, um das Spanier zum Zurechtfinden, ja.
Das ist, glaube ich, einer.
Aber es wird wahrscheinlich ein Google-Account drinnen irgendwo sein, ja. Okay, ja, witzig.
Ja, voll. Weil wenn nämlich da wirklich wer übersiedelt oder so, ja,
ja,
dann ist es eigentlich keine schlechte Geschichte, weil das im Zweifelsfall wahrscheinlich auch schneller geht, als wenn du das Handy schmeißt.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Na, ja. Wie immer die da, also die müssen da über irgendwelche eigenen APIs halt dann die Datennummern anschieben. Aha. Oder besser gesagt von dem einen zum anderen Ende schieben. Aber das gibt es jetzt auch. Ich weiß zwar nicht, wie lange das schon gibt. Ich glaube, dass das noch nicht so lange gibt, aber ja, jetzt haben wir es jedenfalls.
Also wenn man auf accounts.google.com geht, dann gibt es ja links da im Menü Data and Privacy. Und da gibt es dann, wenn man runterscrollt, unten Download Your Data. Das ist ziemlich weit unten. Und da, wenn du da reingehst, dann kriegst du so Listen von, bei mir steht da eben 69 Services. Ja. Da kriegst du da alles auf, in welchem Format, also zum Beispiel die Android Device Configuration in HTML-Format, deine Google Alerts in JSON-Format, deine Chrome Bookmarks in Multiple-Format, deine, weißt du, es ist Wahnsinn, ja. Embark, wo ist da YouTube? Ist wahrscheinlich ziemlich weit unten da. Und ja, YouTube. Watch and Search History, Videos, Comments and Contacts you've created, Content you've created. All YouTube Data, ja. Wahnsinn.
Ah, das ist natürlich auch interessant. Da haben sie zum Beispiel bei Google Mail, hätten sie da auch als Download-Format halt Mbox.
Aha.
Und da tat man sich vermutlich sogar, wenn man da jetzt übersiedeln mag, woanders hin, auch leichter, oder? Weil im Grunde Mbox, das wirst du schon gut importieren können in bestimmten E-Mail-Clients.
Ja, stimmt. Das ist quasi Messages and Attachments in your Gmail-Account in Mbox-Format, ja. Mhm. Du kannst da noch auswählen, die Daten, was du includen willst. Du kannst sogar die Labels und so weiter selektieren oder nur einzelne, ja. Ist geil.
Würde.
Also ja, da hat es schon wieder mal was gebracht, gewisse Verpflichtungen zu machen. Also die Services müssen gewisse Dinge bereitstellen, dass du die Sachen rauskriegst, dass du quasi Login hast einfach. Ja,
ja,
genau. Und da, das vergisst man immer wieder, dass das gibt. Also es gibt schon ganz gute Dinge da, ja.
Vorher, ja, da ist ja genau. Also da lohnt es sich vielleicht in der Zukunft, dass man immer wieder mal schaut, weil ich glaube, das ist wirklich erst alles gerade so im,
ja.
Die müssen halt da immer nachliefern, gell? Das interessiert halt in Wirklichkeit wahrscheinlich auch nicht so richtig wen bei diesen Firmen.
Genau.
Aber sie werden halt jetzt gezwungen dazu.
Genau. Weil wer würde es schon? Du machst es ja dem anderen User leichter, dich zu verlassen.
Genau. Ja. Voll. Also darum taucht es auch dann wahrscheinlich da irgendwo halt dann irgendwo ganz unten, irgendwo im Account halt dann auf, gell?
Genau.
Oder auch bei Apple halt,
was
dann Login, kann, ja. Was kein Mensch kennt, ja, dass es gibt überhaupt und so. Also, obwohl, ja, ich meine, auf der einen Seite, ja, bringt's quasi viel, ja, und du hast dann wieder besseren Zugriff auf deine Daten und so weiter. Aber wie man halt jetzt auch sieht mit diesen ganzen AI-Features, die führen eigentlich nur mal verstärkt halt dann auch wieder zu einem Login, ja.
Ja, ja.
Weil es halt im Grunde dann, ja, man ist jetzt nicht nur bei Apple so, es ist ja im Grunde auch bei Google und so weiter auch so, ja, dass dann halt, ja, mit Gemini, da kannst du jetzt auch mittlerweile schon, was der auf deine Mails und was weiß ich was zugreifen und auf der YouTube-History und was da dafür was. Und ja, das funktioniert halt dann auch nur richtig geil, weil das halt auch ihre eigenen Dienste sind.
Ja.
Wo halt sie die Daten haben, ja.
Aber wo kannst du das, ja. Du musst jetzt Gemini halt, aber warte mal.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher, was der, das ist ja bei Google immer so zart mit dem ganzen, wie sie das Ganze ausholen.
Ja.
Weil da ist ja Österreich, sage ich mal, nicht gerade vorne dabei.
Nein.
Ja. Ich habe den Google Business Account und da sehe ich ja jetzt auch die ganze Zeit die Werbung für Gemini Business halt.
Ja.
Weißt du, das jetzt da irgendwie, haben sie jetzt so Aktionen und so. Genau. Auf der anderen steht im Grunde dann auch irgendwo drin im Klargeschriebenen, dass es halt derzeit auch nur für Englisch funktioniert.
Genau. Also wir haben ja auch so für unseren Firmen-Google-Account, dieser Business, den wir halt zahlen, und da haben wir einen Betreuer in Wiener Firma, die uns quasi auf den Google Cloud und so weiter unterstützt. Und da beziehen wir die Lizenzen über die und so für den Workspace, Google Workspace. Und die haben uns halt auch schon vor längerem einmal gesagt, ja, willst du nicht einmal den Trial machen fürs Gemini in Google Workspace und so. Aber da, das habe ich dann einmal probiert, aber es war halt auch nur so semi-hilfreich, solange es alles nur für Englisch ist auch.
Ja, voll.
Und das ist halt auch, was ich auch extrem gerne mal hätte, um zum Beispiel für Google Meet so einen AI-Bot, der halt da die Meeting-Notizen automatisch mitschreibt und so zeigelwerk, ja. Aber das alles halt bis jetzt nur, funktioniert nur im Englischen und ja.
Ja.
Wird schon kommen, wird nicht mehr so lange dauern.
Naja, genau. Ich meine, bei die ganzen privaten, das da wird einmal Gemini for Business da verlinken, ich glaube schon, dass da für die Privatkunden relativ viel schon ausholen, weil da gibt es ja quasi diese, bei Google jetzt diese Gemini Extensions oder irgendwie so heißt das, wo du halt dann festlegen kannst, sozusagen, die Daten, welche Dienste du jetzt quasi für Gemini, also für die AI halt dann freigibst, ja.
Ja.
Also eben Google Mail, Drive, etc. Schauen wir mal da, Apps Activity, ja, das sieht man da, da gibt es irgendwo so eine Auflistung, immer dann YouTube History und so.
Ja.
Aber wie gesagt, keine Ahnung, wie, also ich, ja, ich habe mir nämlich auch ein paar so Reviews auch angeschaut, was der von den neuen Google Pixel Geräte und habe da ein wenig recherchiert, aber da ist es ja auch wieder so, dass ab schon einige AI Apps und so weiter gibt, ja, bei den Amerikanern. Aber jetzt in Deutschland und Österreich und so auf die Geräte sind die nicht oben.
Okay.
Mhm. Weißt du, die haben auch schon so eine, wie nennt das, Pixel Studio App oder so, wo du da so Bildgenerierung machen kannst und so. Ja, haben sie halt aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, wird es halt auch wieder nicht für Deutsch geben. Ja,
ja. Ja.
Also, das ist, ja, genau. Tut sich zwar was, aber.
Ja.
Nicht ganz klar, wann das quasi generell halt auch in unsere Breiten gerade verfügbar ist.
Ja, ja. Ja, also wie gesagt, da bin ich gerade ein bisschen überlegen. Es ist, wie du sagst, dann natürlich ein bisschen mehr Lock-in noch und ja, überall jedes AI-Ding ist natürlich jetzt dann ein Zusatzding, was quasi dir dazu verkauft wollen, gerade jetzt bei Google und so, kostet,
naja,
wir zahlen jetzt, glaube ich, 10 Euro pro
naja, genau.
Workspace-Dings sozusagen, da fürs Gemini wollen sie nochmal 20 quasi pro User pro Monat extra.
Ja, naja, ist schon,
hart, schon Wachs von den Kosten, her, sage ich. Mhm. Ja.
Naja, und es hat ja so Gerüchte gegeben, dass, ob es nicht auch bei Apple oder so, einmal in die Richtung halt gehen, dass das ja auch quasi in irgendein Bezahlding reinkommt.
Eben, aber dann wirst du halt quasi, wenn du dann schon sowas machst und es bringt dann Benefit, dann deine Daten nicht über drei so Dienste verteilt haben, weil dann sollst du es halt dreimal.
Weißt du, ja,
ja, deswegen sicher überlege ich halt schon, wo dann, weil das hört sich nicht nur cool an, es wäre ja wirklich auch cool, wenn das in einer von so einer Art und Weise quasi die Daten jetzt unter der notwendigen Privatsphäre und Sicherheit alles hat und weiß über mich und ich kann denen halt auch kontextbezogene Fragen stellen zu meinen Themen. Weil, weißt du, wenn der die Mails weiß, die ich gekriegt habe und meine Meetings weiß, was da geredet worden ist und was weiß ich, und ich kann dann da sagen, hey, fass mir das einmal zusammen, was ist der Status von denen und denen. Ja, das war ja schon cool.
Ja.
Ja. Aber wenn ich das über drei Services verteilt habe, eben wie jetzt zum Beispiel Slack, Google und Apple, ja, dann wird es schwierig.
Naja, voll. Ja. Ja, und wenn man trotzdem, glaube ich, auch bei Apple immer nur, ich weiß zwar nicht wieso, ja, aber es ist irgendwie trotzdem so ein Spezialfall, dass du jetzt irgendwie, du hast jetzt ein Gerät, ja, aber das ist halt gleichzeitig Privat- und Business-Gerät. Also ja, du hast da keine, ich habe es jetzt nie probiert unter Android, aber unter Android hat man das eh nicht. Vor euch einmal irgendwer, der Bernhard oder so, irgendwer einmal erzählt, da funktioniert ja das mit die Work-Profile und Personal-Profiles, genau, ja, und so eigentlich schon
Manuel
relativ gut.
Hat das auch gemacht, ja. Mhm.
Ja, wo du wirklich dann schon, glaube ich, auch gut trennen kannst in die Apps und so, ja. Dann hast du halt quasi wirklich eine Gmail-App mit deinem Workprofil und auch halt mit, so, da ist das nicht mehr ganz so krass. Bei Apple hast du das halt nicht.
Na, ja.
Und da ist halt, weil, ja, man theoretisch müsstest du eigentlich auf iCloud gehen, sag ich mal.
Ja,
von den ganzen Dienste her, aber ja, dann kannst du es halt quasi nur privat halt nehmen und ja.
Hey,
wie du sagst, dann hast du wieder die Hälfte der Daten dann wieder, dann brauchst du ja zwei Geräte.
Insofern quasi, war ja so, das eben wieder, wenn das so funktionieren würde, wie es jetzt da sich vorstellt, wenn das Zeug jetzt diese verschiedensten Dienste, die ich nutze, dann wieder auf einem Gerät von Apple sich konzentrieren, ja, und er tut am Gerät die AI macht, dann wäre das ja eh vielleicht möglich. Weißt du, was ich meine? Dann habe ich halt meine Mails von die zwei Google-Accounts dort und Apple AI macht am Gerät diese Analyse. Weißt du, was ich meine? Dann war das eh genau das, was ich haben will, ohne quasi, dass ich verschiedenste AI-Subscriptions brauche. Ja?
Ja.
Und vielleicht checkt es auch Slack noch, dass er irgendwie das Apple mitteilt, quasi die AI, was halt dort für Slack noch daherkommt oder so. Dann hätte ich das eh alles in einem. Ja?
Mhm.
Das war eh cool. Aber ja, mal schauen.
Naja. Ja.
Naja.
Schauen wir mal. Vielleicht ist alles gar nicht so spektakulär am Ende des Tages, wie es jetzt vielleicht ausschaut, weil vielleicht sagt man dann, ja, ist ja schon her, jetzt hat man, weiß ich nicht, hat man halt Apple Intelligence am Gerät und dann jeder so, ja, okay, und was tun wir jetzt damit? Was bringt man das?
Ach ja, schauen wir mal.
Ja. Ich kann einen kleinen Auszug, also ich habe ja vor ein paar Wochen einmal wieder mal ein Samsung-Gerät testet, da haben wir jetzt nicht drüber geredet.
Genau, ja.
Aber den Punkt, den ich jetzt da gleich beisteuern kann, weil es gut zu dem Thema passt, das war auch ein Gerät, wo Galaxy AI oben war.
Mhm.
Weil ja der Samsung, die sind ja sowieso ganz wild drauf, ja, die haben ja das quasi schon in einen One UI eingeballert, ja, diese ganzen AI-Funktionen. Die arbeiten da halt mit Google. Auf der einen Seite ist ja das ein großer Google-Partner, ne?
Ja.
Darum dürften die ja da vorrangig quasi Zugriff haben auf so Gemini Features.
Ja, aber das ja. Quasi die Samsung hat keine eigene AI, sondern die.
Ich glaube, genau, das wollte ich damit sagen. Okay. Ich glaube, dass die sich sehr an alle möglichen Firmen bedienen, die halt irgendwas mit AI machen.
Und ja. War das dann am Gerät quasi oder machen die dann Netzwerk-Calls da dann? Wahrscheinlich dann, oder?
Da ist sogar so, das kannst du quasi auch konfigurieren. Ja? Also auch die sind sich mittlerweile schon dieser ganzen Datenschutz-Thematik ganz stark bewusst. Ja?
Mhm.
Da kannst du konfigurieren, dass zum Beispiel bestimmt, also dass du nur lokal diese AI-Features verwenden magst, ja, dann geht halt nur das, was halt lokal quasi zusammenbringt. Oder halt plus Cloud-Features quasi.
Okay, ja. Mhm. Also genau, das also Link einer postet jetzt gerade, ja?
Ja, genau. Ja, was halt bei einer da immer ist, was der dieses Circle-to-Search haben sie halt, was die Google, die Pixel-Geräte und so auch haben, das rechnen sie halt auch zu AI. Ja, und dann hast du halt im Grunde ja so Live-Übersetzung bei Telefonanrufe. Keine Ahnung, habe ich nie probiert, wird ja mit unserem Dialekt nicht funktionieren. Von daher, dann diese ganzen Transkriptionsgeschichten haben sie halt.
Ja.
Und da ist halt auch so, also, ja, da ist halt dann auch wieder so, gell? Dann haben sie zum Beispiel im Browser halt die Möglichkeit, dass du halt, wenn du die Internetseiten offen hast, dass du halt dann die Internetseiten dir zusammenfassen lässt, ja.
Summarize.
Aber auch da ist wieder so, das ist halt quasi voll das Login-Feature, weil das hast du halt dann natürlich nicht in jedem Browser, ja, bei dir im Gerät, sondern das hast du halt natürlich nur in einem Browser.
Ja, okay. Haben also die einen eigenen Samsung-Browser oder was, oder einen Chrome?
Ja, die haben so einen Chrome-basierten, der heißt nicht Samsung, der heißt einfach nur Internet-Browser, okay. Glaube ich. So eine App halt.
Mhm.
Ja. Wie gesagt, das ist ja so Chromium-basiert und so.
Ja.
Ja, aber weißt du, schon wieder, ja, wenn du dieses AI, also diese AI-Features dann nutzen magst, die da jetzt, ja, dann musst du schon eher einen Browser nehmen. Und dann musst du aber natürlich auch mit deinen ganzen Bookmarks, mit dem ganzen Scheiß, was du jetzt im Chrome oder irgendwo oder im Arc, ist ja egal, drinnen hast, ja, müsstest du eigentlich wieder kicken und genauso wie du mit deinen Kontakten quasi dann auf iCloud gehen magst, ja, müsstest du auch mit diesen ganzen Daten, müsstest du sagen, ja, wurscht, mache ich all in, gehe da rein.
Yeah.
Ja. Ja, genau. Ja, so Dolmetscher-Geschichten haben's dann in der Notiz-App, kannst quasi, das hat sogar relativ gut funktioniert, aber musst natürlich auch wieder eher eine Notiz-App verwenden, ja, die Notes-App, die da oben ist, da kannst du quasi deine Notizen zusammenfassen und auch umformatieren lassen, ja, dann tut er das ein wenig schöner formatieren und auch zusammenfassen, ja, keine Ahnung, ja, Unterschied, ja, aber das ist im Großen und Ganzen so. Ah ja, genau, und bei der Tastatur bei einer Keyboard-App, hast du halt auch das Feature, dass du quasi den Text, den du da geschrieben hast, kannst dann markieren, ja, und dann sagst, hey, bitte formulier mir das um.
Ah, okay, ja.
Kannst zum Beispiel, hey, mach mir das quasi, schreib mir das ein bisschen professioneller für bla bla bla, Geschäftsanbahnung, irgendwas, ja.
Mhm,
und dann formuliert er das um, aber natürlich nur mit einer Tastatur. Das heißt, wenn du da irgendeine andere Tastatur oder was installiert hättest, ja, weil es dir einfach mehr taugt, hast du es natürlich nicht, das Feature.
Krass.
Ja. Und so, ja. Das ist das halt. Ja. Und das wird aber bei Apple und bei den ganzen anderen wird das halt genauso sein. Ja. Mhm. Dass dann quasi im Grunde, ja, hat man wahrscheinlich eh teilweise, glaube ich, bei so Screenshots und so gesehen, ja, wenn du dann dir deine Mail umformulieren lassen magst, ja, dann musst du halt Apple Mail hernehmen, ist
ja
klar.
Ja, eben, das ist es, ja.
Also,
ja. Ich meine, sie haben schon bei Apple ein bisschen gesagt, dass diese AI-Geschichten auch in alle Input-Fields quasi haben kannst, Ja. Mhm. Da ist eigentlich wieder die Frage, wie native oder wie, das kann natürlich der App-Developer wieder deaktivieren oder sowas. Wie das, lass das Gmail dann zu in dem Mail-Compose-Window, wobei das ja kein wirkliches Input-Field so quasi ist, sondern auch wieder so eine eigene UI für Google für Gmail. Ja. Mhm. Ja. Theoretisch ging es schon, dass du in einem Input-Field einfach auch diese AI-Sachen dann einfach hast, diese Formulierungsgeschichten von Text und so, ja. Das weiß ich immer noch nicht. Mhm. Naja. Mhm. Ja, weil du jetzt unter anderem kurz vorkommst, muss ich nur kurz anmerken, da Transkriptionshilfe, Transkripte. Ich habe ja letztes Mal von unserem Podcast mit den Transkripte geredet. Eigenartigerweise tauchen die Transkripte immer noch nicht in der Podcast-App und im Podcast dann beim Player direkt auf. Also sie sind zwar jetzt im Web da und sie sollten eigentlich auch im RSS-Feed und so drinnen sein, aber ich habe da immer noch Troubles, obwohl man jetzt die eigenen Transkripte, was man mit Auphonic erstellen, dort anhängen und so, weil es mir Apple macht und sie scheinbar irgendwie keine Transkripte von selber verstehen, nicht warum. Aber sie tauchen immer noch nicht auf. Also falls sich die Hörer da wundern, dass die, weil ich das letzte Mal gesagt habe, die haben wir jetzt leider noch nicht in den Podcast-Apps. Ja, ich schaue da noch.
Okay.
Ja. Ja, okay. Samsung macht da sein eigenes Ding. Ja. Und hast du das ab und zu, hast du mal einfach nur neugierigerweise probiert oder hat es da.
Ja, das ist eben das. Ich habe halt einfach keine Verwendung im Endeffekt. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, geil, das nehmen die jetzt die ganze Zeit her irgendwie.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja. Es ist, glaube ich, beim Apple eher auch schon, also beim auch so, dass das gewisse Dinge sind aber nicht zum Ausprobieren, diese, aber wie oft nimmst du es dann her? Also so Emoji generieren und Bilder,
Ich meine, oder sie haben dann jetzt auch, da hat es dann einmal so ein Update noch gegeben, dass du quasi Porträtfotos, ja, hast du quasi von der AI halt umgestalten lassen können. Mhm. Kannst zum Beispiel sagen, hey, machen wir das bitte im Comic-Stil, ja. Oder machen wir das so, weiß ich nicht, so wasserfarbenmäßig.
Ja.
Und das ist halt auch, ja, das, dann ist es halt so, ja, weißt du, teilweise, ich sage mal, in 20% der Fälle schaut es wirklich geil aus dann. In 80% der Fälle denkst du, weiß ich nicht, erkenne jetzt irgendwie nicht mehr die Person, ja. Und dann probierst du das halt aus, aber das ist alles nichts, wo ich mir denke, weiß ich nicht, das sind so Demo-Sachen irgendwie, weißt Das machst du halt einmal, oder vielleicht, ja, okay, machst du halt einmal dein Profilfoto oder was damit. Mhm. Aber das ist jetzt nichts mit dem Arbeitste, oder das, ja, weiß ich nicht, brauchst du jetzt nicht ständig, ja.
Ja,
ja. Das ist halt, ja, da bin ich echt schon gespannt, wie sie das an sich auf die anderen Geräte, also ob das jetzt nicht mehr schon ein bisschen so, schon ein bisschen aufgebauscht ist, ja. Und am Ende des Tages manifestiert sie sich vielleicht dann eh nur in so einzelne Funktionalitäten, weißt, wo man dann irgendwie wo der Laie vielleicht ja gar nicht so weiß, dass das dann AI ist, was da im Hintergrund gibt. Vielleicht ist dann eher so, also, ja, aber so wie sie jetzt pusht wird, glaube ich, weiß nicht, ist ein bisschen aufblasen, ja, das Ganze,
glaube ich. Ich habe die Vermutung, es wird sich wie bei ein paar so Technik-Sachen, auch bei Apple mit der Watch und so weiter, dann irgendwo halt einpendeln in irgendeinem Bereich, wo es dann halt draufkommen, für was es wirklich, wird es genutzt und ist sinnvoll und so weiter. Am Anfang probierst du halt viel aus.
Ja, voll.
Und bietest viele Möglichkeiten an und dann, ja, müssen die Leute einmal sagen, was wirklich Sinn macht und was nicht. Ja,
ja, genau. Und teilweise macht er das AI halt eh, weil du jetzt gerade gesagt hast, Watch, was der gerade bei den Variables, dass du bestimmte Muster oder so in einer Bewegung oder irgendwie so erkennst, da macht es ja wahrscheinlich durchaus komplett Sinn.
Ja. Aber so Health-Geschichten und so im internen
so Analyse von Sachen, genau. Oder was, ja. Irgendwelche Patterns irgendwo auszufinden oder so, oder ja, also gibt ja da viele Sachen, wo du jetzt keinen klassischen Code jetzt irgendwie, da, also wo es viel zu komplex war, dass du jetzt quasi klassischen Code so irgendwie, weiß ich nicht, abschreibst einfach, ja.
Ja, genau.
Da wird es wahrscheinlich aber auch schon viel mehr eingesetzt, als was man, was man glaubt. Ja.
Ja.
Schauen wir mal.
Ja, da kann ich vielleicht noch nahtlos anführen, weitermachen, da sozusagen. Zu dem anderen größeren Topic, was ich auch noch ein bisschen erzählen würde, dann vielleicht noch später, aber ich bin die Wochen auch mit allen möglichen anderen AI-Dingen noch in Berührung gekommen, mit denen ich nicht so bis jetzt bekannt war. Also, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel das Claude AI, ja. was ja eine alternative quasi Umgebung ist, nicht von OpenAI, aber auch schon ziemlich gut und ziemlich weit. Wie heißt das, die Firma, die da dahinter steckt? Warte mal, Claude AI, googeln einmal, das ist von Anthropic, ja. Mhm. Sehr, scheinbar sehr beliebt in, also gegenüber OpenAI, soll da nichts großartig zurückstehen in die Feature. Und was ich dann auch gesehen habe, was auch viele Fans, das Llama AI, das ist ja die von Facebook quasi, ja, Llama und Llama AI, die gibt's quasi auch zum Downloaden schon in so Formen mit dem O-Llama, das halt zusammen her daran, ja, wo man quasi auch mit dem, das wirklich runterladen kann und lokal rennen lassen kann. Mhm. Ja, dass du quasi lokale AI hast für Mac und Windows und da kannst du quasi auch mit dem Ding das theoretisch auch in einem Kubernetes-Cluster betreiben, ja.
Krass.
Mhm. Und hast da, oder wenn du jetzt Datenschutzthemen hast, dass der in deiner Anwendung und du willst aber AI anbieten, kannst du diese, ja, freie Llama AI von Facebook quasi in dem Ding verbockt verwenden, ja. Mhm. Die auch sehr weit und sehr gut ist schon, ja. Und da finde ich ja das so spannend, weil sie sagen ja da, das Problem ist ja bei den AI-Dingen halt, dass die Kosten einfach für die Erzeugung einer besseren AI so wahnsinnig arg sind. Ja? Ja. Also, dass das quasi ja nicht jeder einfach machen kann, sondern einfach nur gewisse Firmen halt mit große, mit viel Geld oder eben große Investoren dahinter. Weil so ein Ding, wir haben es gesagt, das Training von der Llama-Bibliothek, das hat quasi $30 Millionen kostet.
Krass.
Ja. Mhm. Und das kostet nie das kleine Firma einfach selber machen. Das kostet einfach die Laufzeit, Rechenpower und zum Generieren das.
Mhm.
Ja? Das ist eigentlich voll schwarz und vorstellen, dass es einfach da sowas gibt. Das, da hebst du halt einfach nicht. Selbst wenn du eine gute Idee hättest, das kannst du nicht machen ohne die ganze Kohle halt.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und jede, und wenn du jetzt rechnest quasi bei OpenAI, das Next Level, also ChatGPT-5, wo sie eigentlich jetzt hin wollen sozusagen, ja, ist nur mal exponentiell teurer sozusagen, zum Herstellen nur dieses Modells halt einfach.
Mhm.
Ja? Also da geht es ja in fast schon die Milliardenbereiche, dass nur die Erzeugung, die Berechnung dieses Modells kostet.
Mhm.
Krass, oder? Also das ist, ja. Und, aber ja, also du, und was ich dann auch, ich habe da so ein TikTok-Video auch gesehen von einem, der was bei OpenAI gearbeitet hat, oder gearbeitet, noch immer arbeitet oder arbeitet. Auf jeden Fall hat das halt so dargestellt, der sagt halt, gefühlsmäßig, weil der Sam Altman, der spricht ja immer von dem, dass quasi das generische AI ist so around the corner, bald einmal da und so. Aber er sagt halt eher sein Gefühl, da hat er einfach zu versprochen, der Sam Altman, deswegen will er halt jetzt auch die Firma in ein finanzielles, also jetzt sind sie ja Non-Profit,
ja.
Er will sie in was Profitables umwandeln und dann quasi exiten, weil er selber merkt, es wird sonst, also wird nichts quasi, ja. Aber der stellt das halt so dar, aus seiner Sicht, und der dürfte sich relativ gut auskennen, dass sie alle diese AI-Modelle, die wir jetzt halt haben, bald einmal in einem sehr gleichen Bereich einfach bewegen vom Können her. Also das flacht jetzt total ab, sozusagen die Kurven der Entwicklung. Ja. Und dann gibt es da nicht mehr viel Unterschiede und die Preise fallen nicht extrem von AI, weil es einfach so, ja, einfach ein paar Player gibt und die sind halt einfach dann so gut und die streiten sich dann halt einfach nur noch um die Kunden sozusagen, wer das oder das hernimmt mit Preis eigentlich nur noch, nicht mehr mit, wer ist besser, ja. Es ist ja auch da der Preis schon um 95% gefallen, sagt er halt quasi, seit das rausgekommen ist, vor 2 Jahren bis jetzt an, ja, was du Kosten hast dann für die Tokens quasi. Mhm. Und ja, aber das generische AI ist schon noch ein bisschen weiter entfernt sozusagen, ja. Und dadurch ist es mehr so, er sagt halt, dadurch werden wir halt sehen bald einmal, dass halt wirklich dieses klassische AI-Ding daran, was wir jetzt so kennen, diese Large Language Models, die so trainiert sind und so diese, wie sagt man, Argumentationen halt können, dass die halt einfach überall drinnen sein werden. Ja. In jedem nur so komischen kleinen Gerät quasi, weil das einfach halt embedded werden kann und einfach die Modelle so klar werden und so ja, überall halt mitlaufen. Ja.
Ja.
Wie sagt man, Commodity halt werden. Ja.
Mhm.
Naja, spannend, ja.
Ja, ich glaube, für so klassische Assistentenfunktion ist, glaube ich, ja ganz nett, ne?
Mhm.
wenn sie dann wirklich einmal mit deiner Siri halt über irgendein Thema unterhalten kannst oder so. Ja, ja, also bevor man dann, keine Ahnung, in einem Wikipedia oder irgendwo recherchiert, wenn man sich auf die steht, dass man sie eher dann, sie, keine Ahnung, so erklären lässt, mhm, ja, dann glaube ich schon, ja, das ist schon ganz cool, war ja. An sich.
Ja.
Ich habe nur einen Link da reingepostet, weil du gesagt hast, das ist ja Wahnsinn, was dieses Modell Erzeugung da kostet. Das war ja auch neulich jetzt in den Nachrichten, weil halt quasi, ja, weil halt das ganze Graffel-KI-Zeug halt auch viel Strom frisst im Grunde in die Rechenzentren. Wollte jetzt an Microsoft in der USA da in Pennsylvania quasi ja, weiß ich nicht, halt wieder Atomkraftwerk ans Laufen bringen, sozusagen. Nicht irgendeins, sondern eins, wo sie ja quasi, weiß ich nicht, in die 80er Jahre sogar Kernschmelze gehabt haben. Ja,
ja, das ist also quasi Three Mile Island Vorfall. Ja.
Also voll krank eigentlich, ja.
Ja, ja.
Wo die sagen, na, sie würden eher da quasi 20 Jahre lang exklusiv quasi den Strom halt abnehmen.
Ja.
Ja, was halt schon crazy ist, wenn du so denkst, Alter.
Ja.
Den Kunden einfach den Strom verbrauchen, was sie da jetzt auch Atomkraftwerk produziert. Ja,
ja, also sie sagen ja viele, dass das der Hauptengpass bei der AI-Entwicklung einfach im Moment Stromverbrauch ist, ja. Das wäre so im Moment so stark, ja. Dass Microsoft irgendwie alle drei Tage ein neues Datacenter aufmacht irgendwo, weil so viel Rechenpower brauchen, ja.
Krass, ja. Schon krass.
Jo, ärgstens, ja. Naja. Mega AI-Ding.
Ja, dann kannst du gleich nur erzählen. Du warst ja, hast du ja schon gesagt, unterwegs. Genau.
Ich war ja unterwegs und wenn man da jetzt nochmal so überleiten würde mit einer Geschichte, ich habe zum Beispiel auch meinen Trip dorthin mit ChatGPT quasi ein bisschen geplant.
Ah ja, okay.
Also ich habe mal so die Frage so also eingeschrieben, ich reise vom 6. bis 11. Oktober nach Antwerpen zu Devox, ja, und was ich Wie soll ich anreisen mit dem Flugzeug oder mit Zug und was hat für Vorschläge, welcher Hotel und ich möchte halt von dort und da wegreisen und da an diesem Datum wegfahren und wieder ankommen und so weiter und da kriegst du eigentlich da schon super Vorschläge für die verschiedensten Flugvarianten und Hotel und so weiter halt. Das ja, mache ich jetzt eigentlich ganz gerne und hat da auch wieder ganz gut geklappt. Ich war eben auf der Devox in Antwerpen. Da wollte ich schon lang einmal hin. Ja, also man kriegt es ja immer wieder mit, die ganzen, gibt es ja schon sehr lange die Devox, früher hat Java Polis geheißen, habe jetzt eigentlich erst mitgekriegt, wie dort war, dass das die Konferenz war. Die haben es dann umbenennen müssen, weil irgendwie Oracle gesagt hat, Java kehrt zu uns, darf es nicht mehr verwenden, den Begriff.
Ach, servus.
Ja, und da sind dann wirklich, also ich war vom Montag, da haben es Montag, Dienstag waren es so Workshop-mäßige Tage noch mit so längere Sessions, so Deep Dives und da haben sie Sessions gehabt, die haben so 3 Stunden gedauert mit einer Pause dazwischen und so. Und ab Mittwoch, Donnerstag war dann wirklich normale Konferenz mit so 50 Minuten Talks, ja. Es ist dann ein bisschen gegangen, Freitag, Mittag. Am Freitag waren auch noch 3 so Sessions am Vormittag, ja. Und bin am Sonntag hingereist und ja, da waren am Montag, Dienstag war schon relativ viel los. Also das findet in so einem, alles in einem Kino statt, im Kinepolis in Antwerpen. Das ist eigentlich wie so bei uns so Star Movie oder eher größer, mehr so wie Cineplex, also in 6 große Kinosäle verteilt und dann noch 2 haben sie noch gehabt, so wo so Workshops mit so Tische abgehalten haben. Ja. Und das war da schon wirklich gut, was los immer an die Pausen und so weiter, hat man es gemerkt, und haben die WC-Schlangen und so, ja. Und am Mittwoch wird dann die normale Konferenz gestartet, das war es dann wirklich gerammelt voll. Also wirklich, man hat auch für die normale Konferenz dann keine Tickets mehr gekriegt, schon die letzten Wochen. Da waren nur noch die mit quasi komplett mit Workshop die Tickets verfügbar. Da waren irgendwie um so 3000 Leute waren circa dort.
Krass.
Ja. Und ich finde, es ist gerechtfertigt. Also ich habe es extrem genossen, die ganze Geschichte. Also ich war noch nie auf so einer guten Konferenz. Ja, also sei es jetzt vom gesamten Programm natürlich, von den Talks. Es war immer so, wirklich, ich bin Ich bin von der Früh um 9:30 ist der erste Talk quasi gewesen, bis wirklich lang, also bis 18:45 oder sowas. Ja. Mhm. Ich glaube, teilweise hat es sogar da noch was gegeben, dann so Bird of Feathers und so. Aber bin von in der Früh 9:30 bis zum späteren Ende, kurz vor 7, nur in jedes Mal in irgendeinen Talk geguckt. Es war nie so, dass ich mal eine Stunde irgendwo Pause gemacht hätte oder was. Ja. Mhm, weil, und jedes Mal, wenn ich mir wo reingeguckt habe, hätte ich jetzt noch ein, zwei andere parallel gegeben, wo ich mir gedacht habe, die möchte ich mir eigentlich auch anschauen. Also okay. Ich habe mir immer dann Notes gemacht noch für Vorträge, die ich versammelt habe, die ich noch nachhören will, ja, auf YouTube. Mhm. Und das ist ja so geil technisch gemacht bei einer Art, als wirklich am nächsten Tag hast du die Talks vom Vortag schon im YouTube. Ja, so schnell okay. sind die da. Ja, die mit in voll der guten Quality auch super aufzeichnet. Wie man, also besser geht's nicht, State of the Art einfach. Und die habe ich mir dann auch dann schon downloadet aufs iPad und habe dann auch beim Zugfahren im Zug und im Flieger dann noch ein paar geschaut und auch im Hotel am Abend. Ich habe mir wirklich 5 Tage lang nur volles Programm reingezogen. Mein Hirn geht über, ja. Mhm. Aber es war so geil, also wirklich voll motivierend und einfach und voll inspirierend, was die da alles an hochkarätigen Sachen gesagt haben, sei es jetzt an Java, was die Language Features 21, 23, 24, ja, was sie im Spring Framework tut, was mit der Graal VM, Native Compilation, aber auch Spring Data, Performance, Jakarta Data, also Tooling, ich habe jetzt mal ein riesen Mindmap gemacht, dann beim Heimfahren auch noch, wie ich das jetzt dann auch meinem Team so ein bisschen noch sozusagen weiter verklickert, was für mich die wichtigsten Sachen waren, und ich muss mir jetzt auch noch Listen möchte gerne machen von den besten Talks dann auf YouTube noch, das werde ich vielleicht auch dann noch in unserer Shownotes oder auf unserer Episoden-Webseite dann einballern, so, keine Ahnung, die 5, 6 besten empfohlenen Talks, die, wo ich mir denke, das müsste man sich echt auf YouTube auch noch anschauen, ja. Es war, mir hat es extrem taugt. Also war mega cool. Ich war wirklich so im Hype. Hab dann oben echt noch, ja, noch bin essen gegangen dann noch und habe mich dann am Abend im Hotel gekocht und noch ein, zwei Talks angeschaut vom Vortag oder was. Weil das ist so Konferenzen, wenn es dann nur so auf YouTube, natürlich die Zeit ist sonst schwierig zum Finden. Ja, dass du sagst, das schucke ich mal hin und schaue mir 3 Stunden Vorträge auf YouTube, ja, das tust du halt einfach so eher, einmal oder so, aber dass du wirklich sagst, den ganzen Tag nehme ich mir Zeit und ziehe mir das eine, das ist schon befreiend, wenn du die Möglichkeit halt hast, finde ich, und dann habe ich das einfach auch wirklich gemacht, ja. So von der ganzen Konferenz her, sie haben halt einfach genug Plätze herausgehabt, so lange Tisch mit Stromversorgung, wo halt, wo es die einmal hier gucken können, einmal Gas, Laptop aus, irgendwas machen können, das WLAN war ganz okay eigentlich auch, das Essen, oder früher also halt vorher die ganze Zeit waren über so riesen Kühlschränke, da hast du dir, Wasser still und sprudelnd und Orangensaft und Multi und Cola Zero und so Sachen rausnehmen können, Mittagessen, Frühstück, alles ganz passabel gewesen eigentlich, ja.
Okay.
Ja. Also
gut organisiert.
Gut organisiert, merkst du einfach, das haben sie halt wirklich jetzt schon einige Male gemacht. Mhm. Die machen ja nicht nur Devox Belgien, sondern auch immer wieder so verteilte Events rundherum, wo, ja, Griechenland und was sie wo noch überall das schon gemacht haben.
Aber das in Belgien ist quasi die Originale, gell?
Das ist die Originale, die Hauptdings
also auch. Die ursprüngliche.
Ja, Ding, genau, ja. Mhm. Genau. Ja, so Antwerpen, voll nett, die kleine, schöne Stadt halt, ja, habe ich auch über den Sonntag dann schon dort und habe eine kleine Spaziergang durch die Stadt und Altstadt gemacht. Gute Biere haben sie in Belgien, also ja, so eine oder andere Bierchen getrunken auch. Ich habe es wirklich einmal so genossen, halt einfach, weil ich halt, anders wie auf so Konferenzen teilweise, wo ich jetzt oft war, so SaaS-Konferenzen oder was, wo man halt dann also Networking macht und so, halt dort, du musst dort mit keinem reden, wenn du nicht willst, quasi, ist wirklich so nerdig, developermäßig, jeder ist nur voll in seinem Tunnel und zieht sich da die Themen rein, ja. Ja. Du kannst aber auch, also, ich hab dann jemanden Bernhard getroffen, einen Bekannten von den Technologieplauten, von so E-Chuck-Meetings und so ein bisschen kennen und auch wieder mal trief, aus Wien und da, mit dem bin ich dann oben da unterwegs gewesen. Aber ansonsten solo. Und ich denke mal echt, beim nächsten Mal, wenn ich da hinfahre, schaue ich auch wirklich, dass ich Kollegen mitnehme, weil ja, es ist schon qualitativ gewaltig, was da umgebracht wird. Und das ja, bringt, hat dann schon Viere, finde ich. Ja.
Nein.
Genau.
Also, ich schaue jetzt da gerade die Talks ein wenig durch. Die haben ja eigentlich eine gute, glaube ich, eine gute Mischung, oder? Zwischen Okay, ganz spezifisch jetzt auf irgendein Framework, Library.
Nein, eben,
und,
es ist.
Und eher generellere
Software. Wir waren ja letztes Jahr, da warst du auch auf der Spring One, ja. Genau. Da dreht sich halt so 80% um Spring und es ist ein bisschen was rundherum halt noch, ja. Hm. Und da ist schon eine gute Mischung. Es ist auch ein bisschen Spring natürlich vertreten, ja. Aber es ist auch wirklich so viel, also ich habe extrem gut gefunden, es gibt voll viele Themen in Richtung Testing einfach gegeben, rund um Testing. Der Joy of Testing war einer, da, was sehr cool war, ja, ist, hat dann so Tooling-Sachen gegen Performance-Tool, Monitoring, Metrics, ja, es hat voll die coolen Talks auch gegen so Richtung Operating und Ops halt einfach auch, ja, Building, Images, bla bla bla, Deploying, ist wirklich eine riesen Bandbreite, alles, was halt mich so betrifft. Also es waren dauernd so viele Sachen, wo ich mir denke, boah, das darf ich mir jetzt auch gerne noch anschauen. Ja? Ich scroll da gerade ein bisschen durch meine Sachen durch, ja, eben mit Mockito und Spring und wie man halt, und also wie man gut in gute Tests schreibt und wie man gut in Spring testet und dann aber allgemein testen und
also, Cracking the Code Review hat
es auch gesagt. Ja, genau, es waren sehr viele so, der Cracking the Code Review war auch voll gut. Also da geht es ein bisschen so ums, wie man das Team und die People und so weiter, wie man Kommentare schreibt, die nicht den anderen quasi angreifen, sondern, weißt du, wie man es richtig formuliert, dass man halt das umbringt, dass man da gemeinsam was besser machen will, weißt du, wie man die Pull-Requests machen soll, dass man da eher Reviews kriegt dafür auch und das quasi, wie man es besser selber schon reviewed vorher einmal auch und welche Descriptions, dass man da reinschreibt. Also, ja, Developer Experience, wie man die Developer Experience verbessert und also ja, so viel Bandbreite, ich bin gar nicht ganz dazu gekommen, dass ich mir das alles jetzt dann verarbeite, ja. Ja, mega.
Mega okay. Gewesen.
Also da muss ich auf jeden Fall wieder mal hin. Ob es jetzt wird es nicht sein, aber ich freue mich schon aufs nächste Mal, weil es einfach sehr gut war. Ja. Auch ganz wenig so, weißt du, oft hast du dann auch so Talks drinnen von die Sponsoren oder die Aussteller oder was, die da halt dann auch irgendwie natürlich hauptsächlich ein Produkt verklicken wollen, so quasi. Ja. Wenig, ganz wenig von dem. Einen habe ich dabei gehabt von den ganzen, keine Ahnung, wie viel man geschaut hat, 30 Talks oder 40 oder sowas. Ja. Wo ich sagte, der war nicht auf so ein Level, was ich mir erwarte. Ja. Aber überall so viel mitgenommen, Notizen geschrieben und ständig irgendwie parallel noch Google, wo hast du diesen Link wieder gemerkt und also ist Wahnsinn. Das ist ja noch nie auf einer Konferenz so viel mitgenommen, finde ich. Ja. Dicke Empfehlung für die DevOps, ja.
Ja, sehr cool. Und es ist ja trotzdem Java bezogen, die Konferenz.
Es ist Java bezogen, ja.
Also auch wenn nicht jeder Talk ist natürlich da.
Nein, aber du gefühlsmäßig eben, wie gesagt, du hast diese teilweise dann, wenn die normale Konferenztage waren, sind da dann 5 oder 6 Tracks parparallel quasi, ja. Oder 7 teilweise. Und da ist immer einer halt so wirklich Hardcore Java dabei. Der Venkat war ja auch da, hat auch 2 Talks wieder gehalten. Man ist ja, wie soll ich sagen, eine Ikone der Ding. Und der hat halt, ja, der Josh hat halt einfach einen Deep Dive gemacht, da 3 Stunden lang Spring Boot quasi, ja. Also du kannst halt, ja. Na? Krass.
Ja. Ich finde ja teilweise eigentlich schon wirklich so die mehr so, wie soll man sagen, was denn mehr so Themen, die wirklich eher so Richtung Code Review oder so generell so Richtung Projektmanagement und so, ja, eher mehr so Meta-Themen, eigentlich schon teilweise fast interessanter als wie so ganz spezifische technische Geschichten und das, genau. Das hast du halt aber nicht auf jeder Konferenz halt.
Ja, das ist da wirklich eine geile Mischung. Sie haben bei dann so immer wieder mal 1, 2 so Talks parallel irgendwo extra gehabt, so richtig so, wie sie sagen, wie haben sie das genannt, so nerdige, ganz nerdige Themen da halt, quasi C64 Assembly-Programmierung, was ist so irgendwas, weißt du, oder was haben sie noch gehabt, dann hat es einen Talk gegeben, oder wie man gegeben über Building Your Own EV Charger Controlling Server, was der zum, was ich mir baue, da mit dem Open Charging Port Protokoll da dran, ja. So Sachen aber ganz besonders, aber richtig auch ein bisschen hacken halt oder sowas, ja. Also von bis, ja. Mhm. Ja. Ja, war, also, pff, Ich habe es wirklich genossen, ja. Also wirklich, es waren super geile Zeit jetzt die Wochen, bin total motiviert. Also so viele Sachen mitgenommen, dann also Open Rewrite und ja. Ich bin ja total motiviert, noch viel mehr, dass ich jetzt an unsere Anwendung dann in die Zukunft viel bringe, weil ich da einfach gesehen habe, was mit den neuen Language-Features und alles so geht. Also es tut sich ja im Java auch im Basis-Framework mit 21 und 23 und jetzt auch wieder so viele coole neue Sachen. Ja, da möchte ich unbedingt bald einmal hinkommen. Ja, wie gesagt, ich werde die Wochen, glaube ich, morgen gleich mal ein bisschen eine Liste noch zusammenfassen von den Talks, die ich gut gefunden habe oder die ich so ranken würde in die Top 5 oder was. Und schicke dir dann, ja. Und ich werde es bei uns auch in die Shownotes reingeben, ja.
Ja, sehr cool.
Falls man dann einmal Zeit hat, einmal zwischendurch, kann man das jetzt noch anschauen, ja. Ja. Genau. Und das habe ich davor schon auf die Listen, da weil wir jetzt gerade schon beim Development sind. Ja. Da wollte ich noch über das Git Update Refs reden. Sagt dir das was? Ja. Weil es immer wieder so ein Thema ist, was bei uns vorkommt. Ich hau da jetzt meinen Link gerne, von dem wir das auf das Kämmer sind. Und noch einen zweiten gleich. Bei uns gibt es ja einige in der Firma, die Git Tower verwenden und manche, die Git Kraken verwenden. Und der Git Tower hat vor kurzem schon so ein neues Feature eingeführt, nämlich die nennen das bei einer Stacked Pull Requests. Ja. Und da haben wir über das ein bisschen diskutiert. Und dann hat dann ein Kollege auch noch gesagt, schaut her mal, da gibt's ja eigentlich beim Git-Basis ohne jetzt ein UI und so auch sowas, quasi in die Art und Weise halt, ja, wo sie über Stacked Branches reden. Und wir haben mit das auch oft, du wirst halt einfach bei den Pull-Requests einerseits, also du wirst keine zu großen Pull-Requests machen und du baust ein größeres neues Feature, also du baust dann das Feature in mehrere Commits und in mehrere Pull-Requests, ja, und die bauen halt dann auch manchmal aufeinander auf. Ja, weil du halt zuerst die einen Teil machst und dann den nächsten und der braucht aber das, was du vorher gemacht hast und so weiter. Und dann ist oft der Pain sozusagen, wenn dann du das rebasen musst auf einen parallel laufenden, auf dem Main oder wo auch immer halt, ja, dass du dann die alle der Reihe nach nochmal auch die aufbauenden Pull Requests oder die aufbauenden Branches alle rebasen musst. Und in diesem Artikel da dann, Working with Stacked Branches in Git is easier with Update Refs, erklärt halt da der Andrew Locke, dass eigentlich seit Git Version, ich glaube 2.38 oder so irgendwas, ja, diese Update Refs Variante ergibt, diesen Parameter, diesen zusätzlichen. Den kann man als globales Setting aktivieren. Und der spielt halt da ein paar so Beispiele durch, wo du halt genau zum Beispiel das hast, du hast einen Pull-Request schon gemacht da zum Beispiel oder drei und dann ist im ersten Pull-Request im untersten so quasi irgendwie eine Anmerkung gekommen von jemandem, dass du da noch was ändern sollst, dann änderst du das in dem untersten und dann musst die anderen zwar so um drauf sein halt rebasen und das drei nachher zu machen. Ja. Und mit diesen Update-Refs checkt halt quasi Git, dass eben diese Branches da weggingen und tut da halt automatisch beim Rebase diese anderen Branch gleich mit rebasen. Ja, und das haben wir jetzt ein bisschen ausprobiert und ja, was soll ich sagen, funktioniert halt, ja, nur muss man halt einmal ein bisschen sich da reindenken, wie das funktioniert und wann das funktioniert. Also das funktioniert halt da jetzt nur, wenn es natürlich lokal da sind, die Branches, und er lokal das sieht, dass diese Branches da aufbauen, auf diese Commits, die du da sozusagen veränderst. Und ja, dann musst du da so quasi am letzten, am obersten, am Ende halt sein, wenn du dieses Update-Rebase, also mit Update-Refs das Rebase machst, damit er halt von oben nach unten die ganze Commit-Historie durchgeht und dann halt die anderen Branches entdeckt, ja. Und ja, aber das habe ich jetzt ein paar Mal halt gemacht, weil bei uns eigentlich die Situation eben oft so da ist, dass dort Dinge leider auch ein bisschen länger halt herumliegen und du dann immer wieder mehrere Sachen rebasen musst, aber das nimmt da schon ein bisschen Arbeit ab, ja. Genau.
Was kriegt's denn da für Tiefe von die Stacks quasi dann zusammen? Also du hast zum Beispiel einen Main Branch und dann hast du ein Feature vom Main Branch, ne, wo du quasi mal weggefolgst.
Ja.
und dann quasi nur mehr ein Feature Branch, der sozusagen von dem Feature Branch.
Also ich kann jetzt zum Beispiel so, weil unser aktuelles Beispiel ist, wir haben so einen, wenn wir diesen Weg Richtung Hibernate 6, weißt du, und da müssen wir alle mit den Criteria Queries umbauen.
Mhm.
Und dann, okay, dann habe ich jetzt so einen Branch, der heißt halt Criteria Migration oder sowas, ja. Der geht vom Main weg. Und da habe ich jetzt zum Beispiel, das haben wir jetzt immer wieder halt schon im Main released, aber aktuell in den letzten 3 Wochen oder so, sind halt dann da an 3 DAOs auch diese Migrations gemacht worden. Mhm. Jetzt hast du quasi auf diesem Criteria Migration Branch 3 andere Branches aufgebaut für die 3 DAOs.
Ja.
Ja.
Und der wächst jetzt weiter quasi, der Criteria Migration?
Genau. Genau. Okay. Und dann musst du halt die, was da hinten noch nicht ganz fertig sind, wieder mit rebasen sozusagen.
Ja.
Ja.
Okay.
So was in die Art.
Und, ja. Okay. Mhm. Okay. Und der tut wirklich dann, das Git tut quasi wirklich dann, ist das dann, kann der das beliebig tief machen, oder wie?
Der kann
das
beliebig
tief machen. So, wenn jetzt von dem Criteria Migration Branch sozusagen, was weiß ich, 3 aufeinander aufbauende Wecker gängen.
Mhm.
Würde er dann, und ich check mal quasi den äußersten aus, von ja, die 3,
ja,
dann würde, könnte ich sagen, hey, pass auf, rebase mal bitte dein Criteria Migration Branch mit Update Refs und dann würde der die 3 quasi alle nach 3 rebasen, oder wie?
Genau. Also, er checkt es natürlich nur, müsst ihr den Blog dann einmal schauen, wenn er vorbeiläuft quasi beim Rebase, dass da wer weggeht, ja? Also, wenn du in dem einen Branch dann noch einmal sozusagen 2 Sub-Dinger hättest oder was, weißt du, dann wird's denn da irgendwann
ja, auffahren. Klar,
ja. Ja? Mhm. Aber in die, was auf der Linie hängen, auf die Commits, die beim Rebase verändert werden, die tut er alle mit rebasen.
Ah ja.
Ja?
Mhm. Alles ja klar, ja.
Mhm. Ja, das wollte ich nur mal einwerfen. Ah, das sind wir jetzt gerade dabei, ein bisschen, also ich selber mal habe es schon ein bisschen adaptiert, aufgenommen in meinen Daily Workflow. Und da sind wir ein bisschen beim Schauen im Team gerade, dass man das. Das
ja, was hast du aufgenommen? Also machst du das über Kommandozeile oder?
Ja, leider. Also, ja. Na, sagen wir so. Es gibt jetzt, du kannst das Git Rebase ja interaktiv machen und dann sagt er da, das ist ja in dem Blogpost drinnen, eben auch an, wie das alles passiert quasi, was er da jetzt wo mit rebasen würde und er listet dir das so auf in diesem typischen Format halt bei so einem Rebase Interactive, wo du dann auch noch Squash und Fix-Up und was ich immer sagen kannst. Ja. Und diese grafische Unterstützung, die gibt's jetzt in keinem Tool quasi. In Kraken geht's halt nicht und im Tower und so nicht, ja. Aber wenn du jetzt im Kraken einen normalen Rebase durchführst sozusagen dann und du nimmst den normalen Git-Client, den du jetzt zum Beispiel so konfiguriert hast mit diesem, dass das Default ist, das Update Refs, dann macht er das bei alle Branches gleich mit.
Mhm.
Ja, das tut er von selber. Wenn du das jetzt nicht defaultmäßig konfiguriert haben willst, aber ob du so da willst, dann musst du das in der Command-Line machen. Dass du den Parameter halt dranhängst mit dem Bindestrich Update Refs. Ja. Genau, so ist aktuell der Status, ja. Und die Git Tower Lite, die machen das quasi ein bisschen anders, steht dann das über die Naming Convention von die Branches und so und von die PRs, dass sie es halt so mit Subfolders halt machen. Die nennen halt die dann so Schrägstrich, Schrägstrich, Schrägstrich und dann tut er die halt mit verschirmen, ja.
Mhm.
Ja.
Ah, das ist cool.
Mhm.
Und das will, dass das der Git kracken können kann.
Ja, ja, ich meine, der Git Kraken, ich habe da schon ewig lang mich bei dem Feature-Request angehängt, der kann ja auch leider kein Rebase on to.
Ja, genau.
Das stört mich auch immer. Also ich mache dann immer Interactive Rebase und tue mal halt unten drop, die weg, die was ich nicht mit rebasen würde, Dinger. Aber beim Tower kannst du ja voll schön die obersten 4 Commits einfach markieren, so quasi, ja, und dann sagen Rebase on to. Und dann nimmt man nur die 4 mit und tut es woanders hin rebasen. Ja? Das kann der Git Kraken ja auch leider nicht.
Ja, ja. Das stimmt, ja.
Aber das brauche ich auch oft.
Ja.
Naja, das wollte ich nur nochmal einwerfen.
Ja, cool.
Gut. Puh, ganz schön viel über AI gesprochen. Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Session. Wolltest du noch das Stuff Engineer vielleicht noch anbringen kurz?
Ja,
das passt halt zu unserem Development-Ding.
Ja, stimmt eigentlich, ja. Ich habe Wie soll ich da jetzt anfangen? Also ich bin auf ein Buch gestoßen worden. Von wem? Ja, genau, aus Gründen. Auf jeden Fall, das heißt Staff Engineer Leadership Beyond the Management Track. Mhm. Habe ich vorher nicht kennt, dürfte aber quasi in dem Bereich wenn es um Staff Engineer quasi geht, ein Klassiker sein, um diese Rolle des Staff Engineers. Und mir war ehrlich gesagt davor der Begriff war noch unbekannt, ja, oder die Rolle des Staff Engineers. Mhm. Sagt dir das was eigentlich, was
also,
das ist?
Wir haben mal vor 2-3 Jahren ungefähr überlegt quasi, wie wir im Team so Rollen und Stellen beschreiben, weil man eben gerade so diese hierarchische Umwandlung von, keine Ahnung, 10 Leute Richtung 20 Leute und so waren halt, weißt du? Und dann auch überlegt haben, wie machen wir das jetzt, dass man sozusagen eben genau diese verschiedenen Managementpfade eben für personalmäßig und nicht personalverantwortlich und technisch und so weiter, wie wir das aufstellen. Ja? Und wie diese Rollen alle so heißen können, weißt du, was da halt gibt, ja, Lead Developer und bla bla bla. Und da ist mir der Begriff Staff Engineer auch untergekommen.
Ja.
Ja. Aber näher habe ich mich jetzt mit dem Begriff dann damals nicht mehr beschäftigt, aber ich habe den Begriff damals gehört, ja.
Ja. Okay, ja. Mhm. Genau. Ich habe noch so an sich, vielleicht ist es mal untergekommen, aber die genaue Bedeutung, ja genau, eigentlich ist jetzt in Stellenausschreibungen oder so, ist mir der nie so untergekommen.
Ja, stimmt, ja.
Obwohl es witzigerweise eigentlich genau das ist, was ich mache, wie ich dann draufgekommen bin, nachdem ich das Buch oder während ich das Buch dann gelesen habe.
Ja.
Weil im Grunde sind das dann, ist das halt eine Position, die halt in diesen Karrierepfad des Technikers jetzt, ja, also wenn du jetzt quasi nicht auf den Management-Track, sondern halt auf Technical Leadership-Track halt gehst, eigentlich nach der Senior-Entwickler-Rolle halt kommt, wo du halt dann einfach schon eine Position hast, wo du ja erstens natürlich schon eine gewisse Erfahrung hast, zweitens schon halt auch schon super eingearbeitet bist, drittens dann vielleicht schon ja, was du eben auch schon relativ viel Reviews halt machst, gemeinsam mit Entwicklern, wo du teilweise vielleicht auch schon so ein bisschen so eine Mentoring-Rolle übernimmst mit anderen Entwicklern etc. Ja, also das sind eigentlich schon Tasks, wo man jetzt nicht wirklich sagt, okay, das macht jetzt gleich ein Senior-Entwickler, sondern eigentlich so, ja, ein bisschen darüber. Und sie schreiben auch in dem Buch, es gibt ja auch, also der Begriff von sich kommt eher so aus Silicon Valley, ja, da außer, aus der Ecken, obwohl eigentlich es keine genaue Rollendefinition halt gibt, ja, über diesen Staff-Engineer, sondern es gibt halt, ja, oft so Rollenbezeichnungen, da macht man im Grunde fast das Gleiche, ja, hat aber andere Bezeichnungen dafür. Und das dröseln sie in dem Buch eigentlich ganz, ganz cool auf, ja, das Ganze. Und kann man sich ja mal, genau, da haben sie dann so Staff Archetypes, ja, so unterschiedliche Staff Engineering Roles dann halt auch. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz nett gemacht und halt einfach für Leute, die halt sagen, okay, sie wollen jetzt nicht vor einem Entwickler quasi gleich auf, oder sie wollen jetzt nicht in diese Management-Ebene wechseln. Sondern sie wundern sich, okay, was kommt denn dann eigentlich nach der Senior-Position, ja, also,
ja.
Weiß ich nicht. Kann nicht sein, dass du mit, keine Ahnung, 30 Jahren oder was ausstehst, ja. Und ja, da habe ich eigentlich viel gute Insights gewonnen, ja, in die Richtung von dem Buch. Darum wollte ich das da mal erwähnen.
Ist echt ganz ein komplexes Thema auch sozusagen, diese, ja, wie soll ich sagen, diese Rollen oder Stufen, Leiter, die man halt da karrieremäßig klettern kann, sozusagen zu definieren und auch für jeden sozusagen das entsprechend Passende da zu finden und zu definieren. Ja. Und eben, weil das habe ich immer schon viel gut gefunden, auch sozusagen diese, dass halt einfach, ja, es gibt halt einfach Leute, die lieber gern im technischen Bereich bleiben wollen, ja, und nicht so viel People-Management, Verantwortung oder Aufgaben haben wollen. Ja, aber du willst denen trotzdem die entsprechende Aufstiegsmöglichkeit halt anbieten. Eine Karrieremöglichkeit und Leiter auch. Ja. Und da musst du irgendwo dann mal diesen Split halt anfangen, sozusagen, eben da über Senior Engineer.
Ja.
Ja.
Genau.
Und von daher kommen diese Stuff-Engineer-Geschichten halt, ja. Mhm.
Ja, genau.
Ja, eben das Buch, eben wie ich den Link von dir da gesehen habe, war gleich mal in meiner Library gehauen, aber bin noch nicht dazu gekommen, dass ich mir das durchlese. Ja. Aber klingt sehr spannend auch, ja, wenn du sagst, dass du ein paar Insights auch noch kriegst. Weil eben, mir ist auch nicht so ganz klar, wie immer gewesen, wie der Begriff dann zu einzuteilen ist, so richtig. Ja,
ja. Ja. Mhm. Ja, genau. Ich meine, ich habe das da in die Shownotes eingegeben. Das ist eigentlich eh schon ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch, auch, was da quasi veröffentlicht haben auf ihren Seiten, wo sie halt einmal so drüber reden, so, okay, was sind denn, so die Rollen, unter denen halt so Staff-Engineers halt unter anderem halt nur arbeiten, ja. Aha. Und da kommen halt dann schon so Sachen wie Decklead, Architect, ja, oder eher nicht so bekannte, jetzt wie Solver, ja, nennen sie das jetzt.
Ich finde das geil, weil in dem Link aus denen hast du so Kalenderbeispiele,
ja, sind, genau,
wo so man geil. Die sieht, was die so da so
quasi. Ja, genau. Ja. Und genau, da denkst du irgendwie, ja, cool, ja, mein Kalender schaut irgendwie auch so aus.
Ja.
So. Geil, ja, genau, ja. Das so gesagt, wieso, schau her, so schaut es zum Beispiel, das war jetzt ein Beispielkalender für einen Architekten,
ja.
Die ganzen Tasks, die er der dann jeden Tag so hat, ja.
Geil, ja.
Und so, ja, ist ganz cool gemacht.
Aha.
Ich bin jetzt, genau, zwar noch nicht ganz durch mit dem Buch.
Ja, spannend.
Aber der erste Teil war schon mal voll interessant, ja.
Ja, cool. Na, wird jeder auf meiner Liste auf jeden Fall hier sind. Werde ich mir auch hoffentlich einmal Gelegenheit finden, dass ich mir
das nicht sehe.
Ja. Passt, ja. Ich denke, dann haben wir es eh schon wieder eigentlich.
Ja.
Für diese Episode. Ja. Dann lassen wir uns die anderen Themen aus, haben wir noch auf der Liste, wenn wir uns das nächste Mal nicht, das passt. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wünsche ich einen guten Start in die neue Woche dann.
Ja, ebenso.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao. We'll be right back.